Witz und so.
Mit dem Matze von schönen Abend. Außerdem dabei, was ein schönen Wölfle.
Na, wunderschönen guten Abend.
Miteinander. Wir haben heute eine kleine Sommerloch-Sondersendung, aber damit ihr euch nicht einsam fühlt. Wir haben gerade auf dem Chat mit den Plushörern ein bisschen Themen eingesammelt und es wird jetzt so ein bisschen lockere Sendung. Das ist nicht so, weißt du, hier so zack, 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 News, sondern
ja.
Einfach mal so, guten Abend. Was haben wir denn? Wir haben ein bisschen was gehört, aber nur minimalste, so homöopathische Mengen von Informationen, wie diese Vision Pro Developer Labs gelaufen sind. Die ersten waren jetzt dann wohl in Kalifornien und in London. Und in London waren sie wohl offensichtlich in dem Battersea Park, in dem neuen Apple-Gebäude dort, also in dem alten Gebäude, was mal ein Kraftwerk war. Das ist so geziegelt und hat so hübsche Schornsteine und ist so sehr, sehr, sehr schick und groß und Dings. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob Apple sich das immer noch jetzt heute shoppen würde, wenn sie wüssten, dass UK im Brexit versinkt und halt keine Tomaten mehr liefern kann und so, weil das ist auch wichtig für die Schnittchen und so. Aber jetzt ist es da drin und da haben sie jetzt wohl diese Veranstaltung gemacht und die Developer, die da drin waren, die dürfen halt natürlich nichts drüber erzählen. Also alles unter NDA, alles ist unter NDA und sie können nichts sagen. Und was sie gesagt haben, ist aber, es war sehr hilfreich für sie. Ja, die sind da mit ihren Apps hingegangen, teilweise, weil sie tatsächlich irgendeine App für die Vision Pro machen wollen, teilweise auch, weil sie mal gucken wollten. Also wenn ich jetzt eine App hätte, die da irgendwie besonders gut geeignet wäre, hätte ich mich vielleicht auch irgendwie angemeldet. Mhm. Ich hätte eine Idee für eine App, aber die Idee so weit umzusetzen, dass ich die da auf einem Device testen könnte, das wäre so viel Arbeit und ich habe auch ein bisschen nachgelesen, ob meine Idee überhaupt funktionieren würde. Und da ist auf jeden Fall so eine Hürde im SDK. Das ist so nicht wirklich vorgesehen, was ich mir gedacht habe. Und deswegen, vielleicht wäre es auch voll sinnvoll, dann hinzugehen und zu sagen, okay, dann sag mir doch mal, wie es geht. Weil so wie es in dem Video beschrieben ist, in dem WWDC-Video, geht es halt nicht. Vielleicht gibt es aber einen Weg dran vorbei. Oder vielleicht, wenn du jetzt mit so einem Wunsch hingehst, ich hätte gerne im Vision OS SDK folgende Funktionen, dann könnte es ja sein, dass sie das in 1, 2, 3 Jahren einbauen.
Hm. Vielleicht sogar eher, wer weiß es, ne? Je nachdem, wie es sinnvoll ist.
Ja, also ich folge auf Mastodon so ein paar Apple-Developer, also Leuten, die bei Apple arbeiten und die haben jetzt mehrfach darauf hingewiesen, dass für iOS 17 ist jetzt eigentlich schon alles vorbei. Vision OS kommt ein bisschen später, aber für 17 ist jetzt eigentlich schon die Wunschzettelphase erledigt, ja, weil sie einfach so lang brauchen und das Zeug jetzt für die Telefone so bald in die Fabrik geben müssen, dass das einfach mehr oder weniger jetzt vorbei ist mit irgendwelchen Dealbreaker-Bugs und Zeug, die sie dort reinbauen können. Und sie haben auch gesagt, dass da relativ viel Personal von Apple da war. Also vielleicht erklärt das auch, wieso das so in Wellen um die Welt herumreist, weil sie halt nicht so viele von den einzelnen Teams dort jetzt auch in Kalifornien entbehren können. Und vielleicht machen sie deswegen nur in Europa, London und München. Und das halt tatsächlich auch vom SDK-Team sind Leute da und Leute vom Design-Team sind auch da. Das heißt, du kannst wirklich mit Leuten von Apple, die wirklich wissen, wie das Ding funktionieren soll, deine App besprechen.
Was natürlich voll Sinn macht.
Und ich habe das gehört von damals von, wann war das denn? 2015 war das, als die Watch neu gekommen ist und die diese Watch Labs gemacht haben, dass da halt nicht sehr viele Mitarbeiter, die sich wirklich tief mit der Watch ausgekannt haben, da mitgereist sind. Sondern da hatten sie nur die Leute von Developer Evangelism, also halt die grundsätzlich schon was können und was wissen, aber die halt jetzt nicht 3 Jahre über die Watch nachgedacht haben.
Ja.
Ja, sondern die denken halt die ganze Zeit über Events und Developer und Bergwerk und solche Sachen nach, möglicherweise. Und deswegen, Apple gibt sich Mühe. Apple hat auch von der Watch und der ersten Version von WatchOS irgendwas vielleicht gelernt. Und es ist halt auch damals schiefgelaufen. Also die erste Runde von Watch-Apps war halt, weil die Watch zu früh kam oder weil WatchOS nicht so weit war. Und die Idee von WatchOS 1 halt auch falsch war, weil es war halt komplett nur so eine Fernbedienung für dein Telefon oder so. Ja, das war halt jetzt nichts mit Hand und Fuß. Und bis heute ist ja eine Watch-App nichts mit Hand und Fuß. Ja, wenn du jetzt aber neu an VisionOS rangehst und du hast eine neue Idee, die irgendwas in 3D und was weiß ich, immersiv machen möchte, dann kannst du da vielleicht weiterkommen. ob deswegen die Vision-Apps irgendwas Sinnvolles werden, da bin ich noch nicht so sicher. Weil ich glaube auch, sagt auch der Troughton Smith, es hängt halt alles am App Store. Ja, und du wartest halt bis heute auf eine ordentliche Version von Photoshop im App Store. Gibt's halt nicht.
Ja, das stimmt schon.
Ja, also meinst du, sie kriegen irgendwas in die Richtung hin? Dadurch, dass sie jetzt auch Developer so früh reinholen und das Device aufsetzen lassen und da Diskussionen mit echten Developern jetzt zu Apple zurückfließen können. Aber ich glaube, der Knackpunkt bleibt der App Store.
Ja, definitiv. Also die Frage ist natürlich, die sich hier stellt, ist: A, kriegen sie die großen Schiffe sowas wie ein Photoshop denn auf die Vision Pro?
Macht das überhaupt Sinn?
Genau, also das ist ja twofold, also ein zweistufiges Problem, das da angegangen werden muss. Also zum einen macht jede Bestands-App, macht die überhaupt auf einer Vision Pro Sinn? Apple würde jetzt ja behaupten, na klar, weil du kannst ja, keine Ahnung, GIFs in iMessage kopieren. Deswegen kann man sicherlich auch einen Photoshop drauf benutzen, aber vielleicht macht es wirklich hinten und vorne keinen Sinn, sowas darauf laufen zu lassen. Aber selbst wenn wir uns vorstellen können, das macht Sinn, muss man sich natürlich überlegen, macht es Sinn, eine App dahin zu portieren, die im Rahmen dessen, was das SDK hergibt. Also funktioniert denn danach ein Photoshop überhaupt sinnvoll? Photoshop ist sicherlich das schlechteste Beispiel, was man sich dafür ausdenken kann. Aber am Schluss kommt es natürlich darauf hinaus, macht denn diese oder jene App Sinn auf diesem Endgerät oder nicht? Und es ist ja wahrscheinlich nicht so, dass bei den meisten Apps, es sei denn, du hast so One-Trick-Pony-Apps, das ist einfach nur ein mehr oder weniger, ich kompiliere jetzt auch für VisionOS. Ne, wir haben, ich denke, so viel darf ich einfach erzählen. Wir haben natürlich mal den Ladefuchs für VisionOS kompiliert. Das ist völliger Unsinn. Aber du kannst im Wohnzimmer halt dann gucken, was die billigste Ladesäule gerade, billigste Tarif für deine Ladesäule, die, weiß ich nicht, neben dem Fernseher steht, ist. Ist natürlich völliger Quatsch, aber das geht natürlich. Aber das liegt halt nur daran, dass es eine App ist, die schon in Swift UI geschrieben ist und die halt nicht besonders viel tut. Und das ist halt wahrscheinlich bei einem Photoshop nicht ganz so einfach. Und selbst wenn du dann Affinity Photo nimmst oder andere Pixelmator nimmst, die sind wahrscheinlich da schon sehr nativ irgendwie unterwegs, weil da gibt es iPad-Versionen von. Aber da kann es natürlich wieder sein, dass es aus irgendeinem Grund keinen Sinn macht oder dann halt die Bedienung dessen keinen Sinn macht, weil du brauchst ja auch keine VisionOS-App publishen, die du ausschließlich mit Maus und Tastatur bedienen kannst.
Das weiß ich nicht. Also das war ja der Fehler, den sie bei tvOS gemacht haben, dass sie verlangt haben, dass jedes Spiel auch mit der Siri Remote funktionieren muss. Und jetzt hast du natürlich, wenn du keine Trackpad und Tastatur an deinem VisionOS dran hast, hast du ja keinen präzisen Cursor und du hast keinen Hover. Mhm. Und ja, so ohne präzisen Cursor und ohne Hover eine Grafikbearbeitung wird wahrscheinlich schwierig, also unmöglich. Aber du kannst ja trotzdem, wenn sie dich lassen, wenn sie jetzt das daraus vielleicht gelernt haben, wenn sie lernfähig sind, kannst du ja vielleicht so Desktop-Apps, die halt ein Maus und oder Trackpad und Tastatur erfordern, auf VisionOS machen. Und ja, dann macht vielleicht, also vielleicht ist das ja nicht dein Hauptgerät, auf dem du Pixelmator benutzt, aber wenn du halt irgendwas anderes hast, wo Vision vielleicht, weiß nicht, Texturen malen für deine 3D-Modelle, whatever. Mhm. Ja, wenn du dann halt so trotzdem deinen iPad-Pixelmator da laufen lassen kannst und du kannst den irgendwie nicht mit deinen Augen bedienen, aber mit einem Trackpad und Dings geht's okay, dann wäre das ja trotzdem was wert.
Ja, schon. Aber was du natürlich vermeiden willst, ist, dass jemand sich hinsetzt, seine Vision Pro aufsetzt, der denkt, pass mal auf, ich starte jetzt hier meinen Graphics Productivity Train und lade mir Pixelmator runter und dann sitzt er da mit seinem Cornflakes und dem Soja-Matcha-Latte und stellt dann halt fest, ich habe mir den jetzt runtergeladen, ich kann da aber gar nichts mit tun, weil das Ding braucht eine Tastatur und eine Maus und wenn ich jetzt eine Tastatur und eine Maus habe, dann habe ich keinen Platz mehr für meine Cornflakes und dann, Porridge meinte ich natürlich, Entschuldigung, nicht, dass jetzt hier irgendein Hipster angegriffen fühlt. Genau, also von daher kannst natürlich, und dann hast du halt direkt in der initialen Benutzung Leute direkt vergrätzt, weil, also mindestens müsstest du ja irgendeine abgespeckte, nur mit den Augen Version bauen, wo du dann den Pixelmator einfach sehr genau angucken kannst und dann macht der halt irgendwas oder halt eben nicht. Weil die Frage ist, willst du dann einfach einen Pixelmator aufreißen, der sagt, hier ist der Erklärbildschirm, der dir sagt, warum du den Pixelmator ausschließlich mit Tastatur und Maus bedienen willst.
Ich glaube, sie müssten dich lassen, weil du kannst ja auch irgendwie, weiß nicht, Rockband für deine PlayStation kaufen und hast keinen Gitarrencontroller und dann sagt dir das Spiel ja geht nicht. Dann sagst du ja, okay, schade. Das passiert halt. Also Sachen sind ja inkompatibel.
Ja, ja, fairerweise schon. Aber wir müssen ja Apple schon zugute halten, dass sie sowas, wie nennen wir es schön, die Customer Journey, dass Apple eine Firma ist, die sich viel mehr Gedanken über die Customer Journey macht. Sony macht das nicht. Also jedes Mal, wenn ich meine PlayStation mal wieder starte und die sagt, hey Leute, wie schaut's eigentlich aus? Du hättest jetzt Bock auf eine 3-Stunden-Update-Orgie? Und ich sag, nee, eigentlich wollte ich mal ein Spiel spielen, das ich gestern auch gespielt habe, das gestern auch voll gut lief. Und dann kannst du nicht Nein sagen, weil er sagt, ja, nee, aber ja, hallo? Da siehst du ganz genau, bei Sony denkt da nie jemand drüber nach. Diese Personen gibt's dort nicht. Und bei Apple gibt's da sehr viele davon, die sich drüber nachdenken, wie wollen wir, dass unser Produkt und unser gesamtes Ökosystem wahrgenommen wird von den Leuten da draußen. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die sagen, nee, das ist vielleicht nicht so die allerbeste Idee.
Dann muss auch alles so ein bisschen umgedacht werden, dass du als App halt keinen Zugriff auf den Blick des Users bekommst. Also Augentracking kriegst du nicht. Das heißt, alles mit Hover muss vom System geregelt werden. Wenn das System deinen Hover dort nicht vorsieht, dann kannst du das nicht umsetzen, deine Idee. Und so die ganzen Feinheiten mit wie Sachen angeordnet werden und so. Ich glaube, da ist noch viel Arbeit vor Apple auch. Und dann gibt es viele Fragen so, ob die Vision Pro, ob die auch alle Extra-Wurscht-Funktionen vom iOS irgendwie mit übernimmt. Also was ist denn, wenn du zum Beispiel, du guckst jetzt Apple TV Plus, dein Ted Lasso und willst jetzt da SharePlay machen. Haut das wirklich hin, wenn du SharePlay zu jemandem anders, der ein iPad hat oder so. Mhm. Ja, also so die ganzen Kleinigkeiten. Ist es halt dadurch, dass es so viele Plattformen sind, ist halt jetzt sehr viel auch Zeug zu, einfach so Hausaufgaben zu erledigen für Apple. Ne? Und deswegen dauert das, glaube ich, bis das wirklich rund ist und alles geht. Und was ist mit AirDrop? Kannst du Sachen, Files auf die Vision drüber droppen? Hast du die Files-App? Was ist da los? Ja, also ist es wirklich wie ein ganzes iPad, nur in anderer Form oder halt nicht? Ja,
ja, wahrscheinlich nicht. Also das wär ein bisschen tragisch eigentlich. Also, ich könnte es mir vorstellen irgendwie, aber irgendwie auch nicht.
Naja, und das zweite Ding zu den Vision Pro Labs ist, dass der Gurman berichtet, dass wohl die in Kalifornien, dass die nicht gut besucht wären. Keine Developer dort aufgetaucht. Ich habe es auch auf Mastodon gesehen, so die ganzen Kollegen von Apple haben sehr intensiv darauf hingewiesen, dass man sich doch bitteschön jetzt bald dafür bewerben soll.
Okay.
Weil offensichtlich die Liste nicht voll war. Wieso kommt da niemand? Also zum einen natürlich, weil Kalifornien ist sehr weit weg vom Rest von den USA. Ja. Und auch London und München ist sehr weit weg vom Rest von Deutschland und also Europa zum Beispiel. Und aber jetzt gerade in Europa, du kommst ja sehr leicht nach München und London, also das geht schon.
Ja.
In Kalifornien kommst du auch hin, das ist nur einen Flugweg, ist alles ein bisschen teuer, aber lang nicht so teuer wie, naja, vielleicht auch schon so teuer wie das Device.
Ja, tatsächlich schon. Naja, auf der anderen Seite macht es natürlich keinen Sinn, dass jetzt in irgendeinem Pop-Up-Zelt in New York City oder so zu machen. Das ist natürlich völliger Humbug. Also es macht natürlich schon Sinn zu sagen, wenn dann zu sagen, ja, kommt der schön mal rüber nach Cupertino oder nach, wahrscheinlich machen sie es im Mothership. Von daher macht es schon Sinn. Ich weiß gar nicht, wo der momentan das Gros der Entwicklungsstudios liegt. Ist das noch so USA-zentrisch oder nicht?
Das weiß ich nicht. Also ich habe den, also, oder anders, die Diskussion geht ja auch jetzt darum, wen spricht das denn jetzt an? Wer kommt denn da überhaupt? Das sind jetzt die lustigen kleinen Indies, die wir auf Mastodon sehen, die jetzt sagen, dass sie da den Termin hatten. Die sind ganz lustig und die kriegen dann irgendwann ihren Developer Award und die freuen sich dann und die verkaufen irgendwie 50 Apps und gut ist. Aber was Apple ja eigentlich möchte, sind ja die Schlumpfbärenspiele und die großen Apps und die möchten halt da wahrscheinlich schon auch Custom-Versionen von Instagram, Instagram fürs iPad zum Beispiel, könnte man da direkt laufen lassen. Ja. Und natürlich die großen Entertainment-Apps. Disney haben sie im Boot, Netflix wird sich da wahrscheinlich einen Haufen Zeit lassen.
Meinst du?
Ja, meine ich. Also, und bekommt auch, das wissen wir glaube ich auch noch nicht hundertprozentig, bekommt Netflix einen Opt-out damit die iPad-App von Netflix nicht auf der Vision Pro läuft, so wie jetzt Netflix ein Opt-out bekommt, dass die iPad-App nicht auf dem Mac laufen darf. Ja, also wenn Netflix gibt sich so die minimalste Mühe mit der tvOS-App, weil sie da keinen Bock drauf haben. Ja. Netflix ist aus dem 30% Abdrücke-Geschäft rausgegangen. Da kannst du jetzt nicht mehr mit deinen iTunes-Gutscheinkarten aus dem Aldi verlängern und solche Sachen. Also da gibt es natürlich Reibereien, weil die wissen, dass die Daumenschrauben schon auf dem iPhone tüchtig gut sitzen und die wollen halt auf den anderen Plattformen keine Daumenschrauben. Mhm. Und der Sweeney nicht und der Elon nicht und die ganzen großen Buden, die möchten halt natürlich andere Systeme da rein. Also ihr eigenes Zahlungssystem reinstecken und keine 30% abdrücken. Da spielt auch rein, ob natürlich irgendwann das Sideloading, wie das dann in Europa und in den USA ausgerollt wird und was sie halt im Rest der Welt dann macht.
Ja, aber die Frage ist, werden wir Sideloading auf was anderem sehen als auf einem iPhone? Also ist eine Vision Pro überhaupt zählt die in dieselbe Klassifikation rein, kann man da nicht sagen, ja, nee, Leute, das ist ja was ganz anderes?
Ich glaube, technically nicht, aber sie haben ja quasi zugegeben, dass sie, weil sie so nett sind, dass sie zum Beispiel WatchOS und tvOS auch unter, das sind auch unsere App Stores, die zählen zu den App Stores und da ist der Digital Services Act. Also Services oder Market, da bräuchten wir einen Leo zum Beispiel, das weiß ich nicht. Dass sie da auch drunter zählen. Aber was das für Sideloading bedeutet, wissen wir nicht. Und wann und wie das genau passiert. Ne? Also ich glaube, wir lagen richtig, da durch die Vorankündigung der Vision Pro haben wir nur noch mehr Fragen statt weniger Fragen übrig. Mhm. Das ist so ganz lustig, sich nochmal die alten Sendungen anzuhören, wo wir über die Brille irgendwie spekulieren und was denn das wird. Wir sind erst relativ spät drauf gekommen, dass man sich 2D-Apps in sein Wohnzimmer hängen kann.
Ja.
Weil es auch so ein bisschen absurd ist. Weil so wird es kein Mac-Ersatz, so wird es ein Bildschirmersatz für den Mac, wenn du was Richtiges damit machen willst.
Ja.
Aber wenn du halt keinen richtigen Photoshop bekommst, dann machst du da nichts Richtiges drauf.
Ja, das stimmt.
Und kein richtiges Office und kein richtiges Teams. Ich meine, ich weiß nicht, wie jetzt Teams und Zoom auf iOS so funktioniert. Ich hatte neulich einen Call, den habe ich versucht mit Zoom auf iOS. Es war ein großer Fehler, weil der erste Call auf Zoom, dein erstes Mal verbinden, da geht die Kamera nicht an.
Stark.
Das ist total super, auch wenn es so ein wichtiger Call ist zum Beispiel.
Das ist ja ziemlich gut. Ja gut, ich meine, das hat sich dann irgendwann gelöst, aber das ist natürlich bescheuert.
Ja, ja. Also das wird noch spannend und auch jetzt, wie sie dann, ich weiß nicht, wie lange diese Labs jetzt angesetzt sind. Ja, also wie lange sollen die stattfinden? Wie viele Termine vergeben sie da, wenn da niemand kommt? Ja, dann sitzen da die Leute mit so einem Typen irgendwie so.
3 Tage mit demselben.
Ja. Willst du vielleicht nochmal? Ja, jetzt nochmal die Dinosaurier-Demo. Also, wir wissen nicht, ob sie die Demo bekommen haben oder wie sie mit dem Ding rumspielen durften und so. Ich verstehe schon Apple, dass sie da jetzt nicht die Developer reden lassen. Aber vielleicht wäre es auch nicht so blöd. Weil jetzt hast du ja eine lange Durststrecke von der Ankündigung, bis sie in einem Jahr kommt.
Ja.
Also so jetzt gerade auch so für Leute, die es nicht so detailliert verfolgen, wie wir vielleicht.
Ja.
Dass das Ding so im Gespräch bleibt, weil so als nächstes Consumer-Ding kommt halt irgendwie die billige Meta im Herbst daher.
Ja.
Meinst du, das macht einen Unterschied für Kundschaft, für also potenzielle Käufer von dem Ding?
Ja, das glaube ich jetzt wiederum nicht. Also am Schluss ist es sicherlich nur für die wiederum spannend, die sich eh für das Thema interessieren. Also klar, mich würde es brennend interessieren, was die Leute so wirklich sagen. Aber wenn da natürlich die Daumenschrauben das NDA drauf sind, dann sagt da halt niemand was. Aber jetzt, also ich kenne genug Leute, die das damals mitgekriegt, damals, klingt schon, als wäre das lange her, die das mitbekommen haben, dass es dieses Ding geben wird, aber die jetzt sich da auch die über diese Ankündigung hinweg von ihren auf der Keynote auch nicht mehr Gedanken drüber gemacht haben, sondern halt dann auch nur in dem Modus sind, ja, warten wir es mal ab, dann sehen wir es schon, gell?
Also ich habe den Eindruck, dass wenn ich mit normalen Leuten über solche Tech-Themen rede, was nicht so oft vorkommt, aber dass die dann oft so irgendwas nachplappern, was sie irgendwo mal gehört haben. Also zum Beispiel so, ja, bei Apple sind die Reparaturpreise so absurd. Ja, sind sie auch, aber das ist halt weißt du, das ist so nur so ein Ding, das haben sie nie selber erfahren und oder iPhone hat einen Riss im Display oder so, dann schmeißen sie es lieber weg, bevor sie es reparieren lassen, weil sie meinen, es wäre sehr teuer. Also ist wahrscheinlich auch teuer, aber sie gucken halt gar nicht erst, was es kosten würde oder ob es eine Alternative gibt oder was auch immer. Und kaufen sich dann Android, weil sie meinen, bei Apple ist es halt sehr teuer.
Also dieses, was Leute so hören und wie sich sowas festigt, das überrascht mich jedes Mal wieder. Weil du hast dann so Leute, die grundsätzlich wissen, wie man so ein Google bedient. Also auch echt sehr gut wissen, wie man so ein Google bedient. Und dann hörst du dann immer wieder so völligen Unsinn. Und es ist ja jetzt nicht so, als wäre ich noch so im großen Apple-iPhone-Fanboy-Universum gefangen und krieg da alles mit. Aber dann höre ich wieder irgend so ein Quatsch von irgend so jemandem, der dann irgendwie behauptet, dieses und jenes und Apple macht dieses und jenes und weiß ich nicht was und ein iPhone kostet ja eigentlich nur 50 Euro in der Herstellung und warum darf denn das überhaupt mehr kosten? Und wo ich dann auch jedes Mal sagen muss, naja, come on, also jetzt nehmen wir mal ganz kurz die Argumentation auseinander, die da kam oder jedes Mal dieses, also auch dieses, ja, das Apple ist so teuer oder wenn du, Apple Reparatur ist so teuer oder du darfst, das darf man ja gar nicht bei Apple. Was? Also, du darfst dir kein anderes Betriebssystem draufloaden. Also, du darfst es vielleicht schon, aber du kannst es auch gar nicht. Also, es ist ja auch, naja, also, wo Leute die Infos immer hernehmen, who knows.
Tja, also, Reparaturpreis war vielleicht ein bisschen ein blödes Beispiel, aber ihr wisst schon so grundsätzlich. Schauen wir mal. Anderes Thema ist so eben das 15 Pro, das demnächst ansteht. Und da hatte ich letztes Mal vergessen, drüber zu reden. Und das kam eben Vorschlag aus dem Chat. Danke sehr. Nämlich über den Action-Button zu sprechen. Mhm. Also wie an der Apple Watch Ultra sollte da ein weiterer Button an der Seite irgendwo sein. Vielleicht auch in den International Orange. Das wäre gut.
Das wäre sehr gut.
Wo man Funktionen drauflegen kann. Und das ist wahrscheinlich gar nicht so blöd. Ich hätte gerne, dass man den sehr, also ich meine, was kannst du mit einem Button machen? Den kannst du einmal drücken, den kannst du schnell drücken, kannst du langsam drücken, kannst du lange drücken, kannst du mehrfach drücken. Also du kannst ja da 17 verschiedene Gesten drauflegen.
Ja.
Theoretisch. Ich weiß nicht, was sie dich lassen, weil das ist ja schon mit dem Home-Button, also nicht mit dem Home-Button, sondern mit dem Lock-Button auf dem aktuellen Telefon relativ konfus. Also kannst du lange drücken, kannst ihn mit einer Kombination mit einem anderen drücken, du kannst ihn kurz drücken oder du kannst doppelt drücken. Ist wahrscheinlich für Leute, die allermeisten Leute eh schon zu viel, aber wenn du halt die Möglichkeit bekommst, zum Beispiel den Action-Button mit einer anderen Kamera-App oder mit der Kamera-App zu bedienen, das wäre ja schon was.
Das wäre schon was. Also ich habe das hier auf dem Zenfone von Asus. Die haben ja so einen super Multipurpose-Knopf da eingebaut. Den kannst du drücken, den kannst du mehrfach drücken und du kannst hoch und runter drauf swipen und dann macht der Dinge. Auch wenn das Swipen völliger Quatsch ist, weil das dauernd Fehl auslöst oder nicht auslöst, wenn du es möchtest. Aber grundsätzlich ist das halt eine sehr, sehr nette Idee. Ich habe ja schon öfter gesagt, so dieses auf Android, du drückst zweimal den Power-Knopf und dann geht die Kamera auf, ist einfach wahnsinnig viel wert, weil du kannst, ohne dass du irgendwo auf dem Display rumschieben musst oder weiß nicht was, kommst du an deine Kamera ran. Und ich glaube, für viele Leute ist sicherlich sowas wie Kamera aufmachen und vielleicht auch auslösen darauf ein sehr sinnvolles Feature, was dieser Knopf tun könnte. Aber du kannst dir sicherlich noch ganz viele andere Sachen vorstellen. Und das ist ja ich komme gerade nochmal rein und fange diesen Satz nochmal an, weil er völlig kaputt gegangen ist, direkt beim Reinstolpern. Eine der Sachen, die Apple ja sehr viel vorgeworfen wird, ist, ihr gebt den Leuten nicht die Möglichkeit, ihre Telefon-Experience zu customizen, um besonders viele englische Wörter in einem Satz zu benutzen. Und das ist ja so einer der ersten Schritte, wo du sagst, dass du musst jetzt nicht mal jemandem die Möglichkeit geben, keine Ahnung, die Bildschirmwiederholfrequenz einzustellen oder irgend so ein Schmuh, was du bei Android machen kannst, ob das sinnvoll ist oder nicht, sondern du, so ein Action-Button wie auf der Uhr wäre ja tatsächlich ein so ein Ding, wo du sagen kannst, ich customize mir mein Betriebssystem in einem ganz speziellen Ding, wo aber Apple immer noch sagen kann, da haben wir echt viel Kontrolle drüber.
Die Liste von möglichen Dingen ist natürlich Accessibility, dass du Voice-Over ein- und ausschaltest, sowas wie Shortcuts auslösen. Ich glaube, da ist eine Änderung auch so, wie entsperrt dein iPhone sein muss, damit du Sachen machen darfst. Weil bisher ist es jetzt so, wenn du sagst, ey Computer, mach mal meinen Shortcut, dann sagt meistens das Ding so, ey, musst du erst aufsperren.
was ja auch grundsätzlich Sinn macht, je nachdem, was, also ist vielleicht auch eine Frage der Tiefe des Shortcuts, also vielleicht müsste der Shortcut eine Info über sich selber haben, wie tiefgreifend seine Veränderung ist, weil klar, ist natürlich blöd, wenn der Shortcut, keine Ahnung,
ja, also ey, Computer, Geld ausgibt. Kauf mal eine Waschmaschine, ist wahrscheinlich, sollte entsperrt sein, aber ey, Computer, beende mein Zero-Fasting-Dings, ist wurscht. Ja, also das macht ja keinen Unterschied.
Möglich. Nach 3 Wochen völlig, völlig fett und aus dem Ruder gelaufen, nur weil irgendwer die ganze Zeit heimlich über irgendeinen Shortcut deine Fastenzeit endet und du die ganze Zeit am Futtern bist. Wer weiß.
Dieses anderes Thema, aber das ist, man merkt das ja auch schon, dass man zum Beispiel Hunger bekommt, oder?
Ach, ja, man guckt, die Leute gucken noch nur auf ihre Telefone und glauben denen einfach alles.
Dann könnte man natürlich irgendwie Silent Mode oder den, also ist das Toggle, also ist das der neue Ringer Switch oder ist das statt zusätzlich zum Ringer Switch? Das war ja die Option, dass der Ringer Switch eben nicht mehr beweglich ist, sondern ein fester Button ist. Und wenn es der feste Button ist, dann würde ich wahrscheinlich einen Ringer Switch vermissen. Andererseits ist er tatsächlich die allermeiste Zeit auf Silent bei mir.
Ja, ja, also der Ringer Switch, ich habe mich da auch mal drüber aufgeregt, dass sie den wegmachen wollen, bis ich mal so mein eigenes Verhalten reflektiert habe und geguckt habe auf meinem Android-Telefon, wo ich ja keinen Ringer Switch habe, weil die das einfach schon ewig nicht mehr haben. Das Ding ist immer auf leise. Also was sind denn das für Leute, die ihre Telefone noch laut machen? Das ist in der Regel Uwe und Gisela, die stellen dafür Sorgen, dass wenn sie vor den Zucchini im Rewe stehen, dass auf jeden Fall die ganze Zeit hier irgendwelche WhatsApp-Töne kommen, weil Ute irgendwie die neuesten Bilder aus Rimini gepostet hat. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Aber sonst hat doch niemand sein Telefon auf laut. Es sei denn, du bist irgendwie bei der Feuerwehr, aber dann hast du eigentlich so einen scheiß Pieper am Gürtel.
In welchem Verhältnis stehen Uwe, Dieter und Gisela?
Das willst du nicht wissen, weil das Verhältnis wird jedes Wochenende neu in der Burg Ibiza ausgekaspert, nur dass es klar ist.
Das ist so ein Ding, wo man Schlüssel zieht.
Alles, was ich jetzt sagen kann, senkt das Niveau noch weiter.
Auf jeden Fall, könnten Sie so argumentieren, dass die Fokusmodi, dass die ja das, den Lautstärke-Level beeinflussen könnten. Dafür müssten aber erstmal Leute den Fokusmodus verstehen und ich blicke da auch nicht ganz durch, was Apple da von mir möchte. Also ich benutze schon den für Schlafen, weil dann das Always-On-Display Always-Off geht. Mhm, aber sonst benutze ich, aber das ist wieder mein Problem, weil ich keinen richtigen Job habe. Also, dass ich halt keinen Arbeitsfokus habe, der unterschieden wird von dem Zuhause-Fokus und so, weil das die Übergänge sind fließend. Und ich habe auch keinen, weißt du, du kannst ja sagen, so Fokus aktivieren, wenn ich in die Arbeit komme oder so. Ja. Aber das habe ich halt nicht.
Ja, das macht dann tatsächlich auch Sinn. Also wenn du, aber wenn das so ein Hybridleben ist, dann ist das tatsächlich ja schwierig. Also wann trennst du denn was voneinander?
Ja, und vielleicht macht es noch mehr Sinn, wenn du das dann mit deinem Mac synchronisierst, dass du halt da sagst, mein Mac geht auch in den gleichen Modus und dann mache ich nicht, weiß ich nicht. Andere Funktionen könnte halt sein, Fokus auswählen oder Taschenlampe anmachen oder andere Accessibility, so wie die Lupe, die wahrscheinlich, das sind halt so Funktionen, die auch im Control Center ganz gut leben, die aber niemand kennt. Ja, also die meisten Leute werden nicht wissen, dass sie sich eine Lupe in die Control Center reinlegen können. Ja, solche Sachen ist auch schwer zu entdecken. Translate könntest du sagen, okay, ich bin im Urlaub und ich möchte, ich habe öfters das Problem, dass mich Leute nach Panini-Zutaten fragen und ich verstehe es nicht, dann kann der da reinreden und dann kann er sagen, hier Panini mit Käse.
Welche Leute fragen dich nach Panini-Zutaten?
Ich habe so einen, dieser Italiener in Neapel, der die ganze Zeit auf TikTok mir versucht, TikTok-Panini zu verkaufen.
Dir persönlich?
So. Ich bin so kurz davor, loszufahren.
Ich muss die Team überzeugen, von München hier runterzukommen von meinem Panini. Es spricht kein Italienisch.
Genug für Panini, aber vielleicht fragt er dann Sachen und also, naja. Die Pistaziencreme sieht so gut aus. Ja. Und Voice-Memos und Zeug und irgendwelche Sachen. Also, und durch Shortcuts könntest du halt alles Mögliche da drauflegen. Das wäre schon was. Ist halt aber auch nur so die allerwinzigste Veränderung nach, 17 Jahren. Es ist halt 16 Jahren. Ist halt langsam, die Veränderung, weil wahrscheinlich der Gegenwind erheblich wäre, wahrscheinlich. Also ich meine, solche Kleinigkeiten wie Lockbutton wandert von oben auf die Seite. Hat schon genug Geschrei gegeben, vielleicht.
Ja, weil es aber, naja, gut, das ist ja was mit so Muscle Memory von Leuten, was Muscle Memory von Leuten bricht. Aber wenn du einen zusätzlichen Knopf hinmachst und den vielleicht nicht an dieselbe Stelle hinstellst wie einen anderen Knopf, dann hast du ja vielleicht schon was gewonnen. Also wenn wir uns das mal überlegen, du hast hier dieses wunderschöne Gerät und da hast du dann da oben deinen Powerknopf an der rechten oberen Seite und dann, also ich halte es jetzt gerade im Querformat und dann hättest du quasi unterhalb des Powerknopfes auf der rechten Seite hättest du diesen Action-Button. Dann wäre das ein Knopf, den du relativ einfach mit dem Daumen nochmal drücken könntest, wenn du es in die rechte Hand nimmst und gleichzeitig hättest du einen Knopf, dann wenn du es nämlich so drehst, dass die Linsen oben sind, also im Querformat so drehst, dass die Linsen oben sind, hättest du gleichzeitig ja auch nochmal so einen Auslöser, wo du Fotos mitmachen könntest. Also dann hast du einen Knopf, der an derselben Stelle, an einer anderen Stelle ist, wo es vorher bisher keinen Knopf gab. Da sollte sich, also es wird sicher Leute, es gibt immer Leute, die sich über irgendeinen Scheiß aufregen. Aber theoretisch solltest du ja dann keine bestehenden Workflows kaputt machen.
Das mit dem Muscle Memory, das gibt sich auch relativ flott. Ja, ja, also ja. Das ist schon, es gibt für manche Sachen gibt es dann schon eine Umgewöhnungszeit, aber die meisten Sachen kriegt man ja schon, wenn man es irgendwie auch gut fühlen kann, wenn sie das auf die Reihe kriegen, dass man die von den anderen Buttons unterscheiden kann, wenn tatsächlich die Lautstärke-Wippe so bleibt als zwei einzelne Tasten und so. Und auch die Power-Lock-Taste, die ist ja über die Zeit so ein bisschen hin und her gerutscht und auch beim großen Telefon ist sie so ein bisschen woanders. Mal gucken auch, was sie mit ESIM machen oder nicht ESIM und Schublade oder nicht und was da passiert. Weil wenn sie in Deutschland jetzt zum Beispiel ESIM ganz weglassen, Plastik-SIM ganz weglassen würden, das würde erstmal schon ein bisschen Tumult geben.
Ja, wahrscheinlich.
Also Handgemenge im Handyshop und so.
Ja, ne, ich bin ja, also spätestens, wenn du zu der Spezies gehörst, die ab und zu mal ein Telefon wechseln wollen, ist das mit der ESIM ein bisschen ätzend. Mhm. Also spätestens, wenn du ein Telefon hast, wo es einfach keine ESIM kann, dann ist es besonders ätzend, aber das ist natürlich ein Armutsproblem, das man durch absurde Reichheit wahrscheinlich umgehen kann. Aber ich habe hier halt zum Beispiel ein Telefon, das kann einfach keine ESIM. Und dann stehst du halt natürlich da und deswegen habe ich ja damals meinen Schritt, mal einfach ohne nachzudenken in der Sendung eine ESIM zu klicken und meine alte SIM zu killen, auch sehr schnell rückgängig gemacht, weil dieses Telefon sonst einfach nicht in einer Rotation hätte sein können.
Ja, das Ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, wie die Mobilfunker, manche nehmen ja irgendwie absurde Fantasiegebühren für jeden Wechsel, auch in Deutschland. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber das war vor einem Jahr noch so. Und manche machen es dir sehr einfach, manche geben dir einen QR-Code, der mehrfach gültig ist, was auch cool sein kann, wenn du halt zwischen den Geräten wechseln kannst. Aber dann, ich wüsste jetzt nicht, ob es eine Fritzbox schon gibt, die eSIMs nehmen würde oder so. Ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht.
Ja, also solche Feinheiten sind dann halt nochmal ein bisschen schwierig und nicht jeder Vertrag gibt dir eine Multisim und dann hast du wieder Theater, weil irgendwie, ich habe neulich irgendwas, was habe ich denn gemacht? Ich habe irgendeine SMS von irgendeiner Bank oder sowas bekommen sollen, dann stand so in dem Hinweistext so, wir schicken dir jetzt die SMS und wenn die nicht kommt, dann kontrollierst du, Depp, erstmal deine Multisim-Einstellungen, weil wir kriegen die ganze Zeit Anrufe von Multisim-Usern, die dann ihre SMS auf dem Laptop rauslassen, das ist nicht unser Problem. Oder so.
Ja, ja.
Also war anders formuliert, aber so grundsätzlich haben sie...
Ja, grundsätzlich haben sie auch recht.
Ja, dann kam die SMS nicht. Aber es war nicht die Multisim.
Ja, ja, ja. Wahrscheinlich habe ich sie bekommen. Was kriege ich denn hier wieder SMS für My Allianz bekommen? Ich habe überhaupt keine Verträge bei der Allianz. Also wahrscheinlich hat irgendwer meine Nummer in seiner Multisim drin.
Ich bin bei der Allianz.
Ah, siehst du mal. Schau, hast du SMS von der Allianz verlangt?
Nee, aber ich kriege die ganze Zeit SMS von der Post.
Ah,
von der Post, dass ich Zoll bezahlen soll und dann wollen sie mich betrügen.
So ein Typ bei der Zoll, beim Zoll, der herzliche 40 Pakete, konnte vielleicht einmal für den Zoll bezahlen.
Nee, aber immer so Fantasiedomains mit irgendwo steht Deutsche und Post drin, aber der Rest stimmt nicht. Das ist so
ganz sehr lustig.
Ja. Ja, aber die Leute wissen auch nicht, was sie anklicken und das ist schwierig. Anderes Ding, was mir jetzt gerade nochmal über den Weg gelaufen ist, ist SOS per Satellit beim iPhone. Und ich habe das, glaube ich, relativ vollständig gesehen, wie viele Fälle wir jetzt gehört haben, wie viele Leute von Satellit-SOS gerettet worden sind im letzten Jahr, seit das in den USA gestartet ist. Und ich komme auf 3, höchstens 4 Fälle, die jetzt aus den USA berichtet worden sind. Ich weiß nicht, ob das alle sind oder ob sie halt nur die spektakulären, die es bis in die Lokalnachrichten schaffen, dann auch in die amerikanischen Apple-Blogs schaffen und ich dann davon sehe. Also es wird sicherlich noch mehr Unfälle oder Pannen geben, wo jemand einfach gegen den nächsten Kaktus gegurkt ist und dann halt ein Pannenfahrzeug hatte oder so. Mhm. Die spektakulären Sachen, Leute so wirklich in die Schlucht reingefallen sind und so, das waren so 3 Stück. Also es ist nicht sehr viel. Ich weiß nicht, ob es noch so wenige iPhone 14 gibt oder ob halt so wenig schlimme Sachen außerhalb vom Mobilfunk passieren, aber USA ist groß, ich weiß es nicht.
Ja, schon. Naja, ich meine, du hast hier wirklich eine Nische von der Nische von der Nische. Also du, zum einen musst du irgendwo sein, wo es keinen, also zum einen brauchst du natürlich ein iPhone 14. So, das ist jetzt erstmal schon die erste Nische. Das schließt erstmal Leute aus, die nicht entweder absurde Kredite abschließen wollen oder viel Geld haben. Du musst in den USA sein oder einem der anderen 3 Länder, dann musst du irgendwo sein, wo kein Handyempfang ist, und dann musst du einer von den Leuten sein, die sich in diese ganze Situation begeben und dann nicht irgendein, Garmin InReach oder und Co. dabei haben, und dann musst du auch noch in eine Gletscherspalte fallen oder in irgendwas anderes und den Bedarf haben. Also das ist ja ähnlich wie bei wie vielen, die Leute, die aus einem Flugzeug gesprungen sind, und da hat dann der zweite Notfallfallschirm die Menschen gerettet, weil der erste Fallschirm kaputt war. Das ist ganz schön gering. Wir könnten ja eigentlich auch den Notfallfallschirm weglassen. So, ja, Nische von der Nische von der Nische. Also der Satellit ist ja quasi Satelliten-SOS ist der zweite Notfallfallschirm. Vielleicht gibt's auch das gar nicht, und das ist nur in meinem Kopf so, dass es diese Notfallfallschirme überhaupt gibt. Aber von daher, ist ja fein. Es ist ja, geht ja wirklich nur darum, für den Fall. Das ist ja auch genauso wie Autofahren. Diesen Gurt braucht man sehr, sehr, sehr selten. Aber wenn man ihn braucht, ist schon gut, wenn der da ist.
Ja, also der letzte Fall, der jetzt gerade berichtet wurde, war, ich glaube, auch Kalifornien, die klassische Gebirgsspalte irgendwo in Canyon reingegurkt. Und da sagt jetzt der Rettungsschorsch, der den da rausgezogen hat, wenn wir den nicht so schnell gefunden hätten, weil wir vom iPhone über Satellit die genaue Position bekommen hätten, dann wäre der verblutet, weil der hat sich irgendwie ein bisschen verletzt, wäre aber über mehrere Stunden wahrscheinlich verblutet. So konnten sie einfach direkt zu der Position hinfliegen und haben ihn rausgezogen, hat es geschafft. Und der, würde ich sagen, der hat sich jetzt über den Kauf von dem iPhone 14 sehr gefreut. Und ich denke auch, Apple hat jetzt, glaube ich, bisher keine Zahlen rausfallen lassen. Vielleicht machen sie das dann irgendwann im Herbst zu den neuen Telefonen, wie viele Notrufe sie tatsächlich hatten und wie vielleicht auch, wo die waren, weil Garmin hatte ja mal diese Karte auf der, so eine Weltkarte, wo die InReach-Geschichten rausgefallen sind. Das wäre schon interessant, und ob sie halt vielleicht im Herbst jetzt auch schon weitere Dienste haben, ob sie vielleicht mit iCloud Plus oder irgendwas, dass sie dort auch einzelne Textnachrichten oder irgendwas erlauben über iMessage und so. Also ich hätte nur gedacht, dass wir in einem Jahr jetzt mehr Fälle sehen, aber wir haben auch beim InReach gesehen, so viele waren es dann am Schluss auch nicht. Selbst von den Leuten, die sich extra mit so einem Gerät ausstatten, um dann extra was Gefährliches zu machen und dann trotzdem zu verunglücken.
Oder halt aber nicht. Ja, also das ist, klar, es ist halt am Schluss immer eine Versicherung. Also es ist dasselbe wie mit einer Versicherung. Hast du eine Brandschutzversicherung und das Haus brennt nie ab. Ist ja eigentlich verschwendet. Aber das Haus steht halt noch.
Ja. Ja, ja. Okay. Dann kommt Bits und so heute auch mit freundlicher Unterstützung von Jimdo. Die haben alles für euer Business. Ihr geht mal auf jimdo.com, schaltet, falls noch nicht geschehen, die Sprache auf Deutsch um. Unten ist ein Button für die deutsche Sprachversion oder ist schon automatisch drin. Und dann könnt ihr hier oben klicken. Ihr macht euch gerade selbstständig. Wir helfen mit der brandneuen Komplettlösung, nämlich mit dem Business Builder. Der Business Builder, der hat so Händchen halten für den Start von der Selbstständigkeit. Wenn ihr mit was Neuem anfangen möchtet oder ihr habt jemanden in der Familie, der gerade einen neuen Laden aufmacht oder sich als Handwerkskunst irgendwas verkaufen möchte, da gibt es viele Probleme, die man da lösen muss. Man muss vielleicht bevor man anfängt, könnte man sich auch überlegen, ist diese Geschäftsidee überhaupt was wert? Sich mit jemandem unterhalten, der schon viele Gründer irgendwie an der Hand genommen hat und diese Beratung zum Start von einem Geschäft, die könnt ihr jetzt bei Jimdo haben. Erstmal erste Beratung, erstes Gespräch ist kostenlos. Erste 30 Tage könnt ihr mal diese ganzen Pakete ausprobieren. Da ist dann auch der ganze Online-Kram dabei, also Website und Domain und irgendwie der Online-Shop und das ganze Zeug. Und wenn ihr sagt, ich brauch den Rechtstextgenerator, dann könnt ihr den da in einem anderen Paket auch haben und dazu klicken. Und da einfach mal die ganzen Feinheiten von, was muss ich denn beachten? Was muss ich denn machen? Was muss ich in mein Geschäftskonto? Könnt ihr auch dort haben, gegen eine kleine Zusatzgebühr. Und die machen das dann die ganze Zeit. Die machen das die ganze Zeit, diese Berater machen das die ganze Zeit mit Anfängern von Geschäftsgründern, die halt wissen, was für Hürden da anstehen. Welche Sachen muss man da durchgehen? Wie macht man seine erste Kampagne, wenn man auf Social Media mal irgendwie werben möchte? Wie misst man den Erfolg von seiner Social Media Kampagne? Ja? Und all diese Dinge, da bekommt ihr dort Unterstützung. Ihr habt da so eine lange Checkliste von einzelnen Themen und dann später kommen zusätzliche Beratungsmöglichkeiten dazu, was ihr dort nachfragen könnt und wo ihr mit Leuten reden könnt, die sich damit auskennen. Und das ist, glaube ich, ganz hübsch so. Man hat ja schon als Gründer genug Probleme. Also da reinzukommen, zu wissen, was man machen möchte, ob das sinnvoll ist, ob das möglicherweise von Erfolg gekrönt wird oder nicht. Und das ist dieses Angebot von dem Business Builder. Da sind verschiedene Pakete drin, verschiedene Möglichkeiten und Bausteine, die ihr dort buchen könnt. Ihr könnt da das Fundament für euer Business möglicherweise legen, mit auch so ganz einfachen Sachen, mit einem Logo, das nach ein bisschen was aussieht. So ein automatisch generiertes Logo, das ist besser als nichts, das ist besser als Clipart, aber es sieht zumindest mal so aus, als hätte da jemand drüber geschaut, der das mit dem Design so ein bisschen anguckt und eine Farbpalette für. Weißt du, wenn du nur Tische bauen willst, du denkst den ganzen Tag über Tische nach, dann musst du ja nicht über die Logos für deinen Tischladen nachdenken.
Ja.
Möglicherweise. Also gut. Ihr geht mal auf jimdo.com, klickt dort oben auf den Business Builder, schaut euch das mal an. 30 Tage kostenlos testen und den erste Beratung auch gratis. Und da ist alles fürs Wachstum jetzt und in Zukunft drin. CRM-Funktionen, Business-Konto und die ganzen Sachen. Also guck mal auf jimdo.com. Herzlichen Dank, Jimdo, für die Unterstützung. Dann habe ich hatte neulich eine Retoure, die kam unglücklicherweise, das Paket kam unglücklicherweise mit GLS, also dass es überhaupt ankam. Aber gut, es muss dann auch wieder mit GLS weggeschickt werden. Und diese ganzen GLS-Paketshops hier, die sind so in den kleinsten Kiosken und Imbissbuden und sonst was drin. Das heißt, die machen alle um 16 Uhr zu, so geöffnet von 14 bis 16 Uhr, mehr oder weniger.
Sehr gut.
Also habe ich auf Google Maps geschaut, wo ist denn ein Shop, der noch länger offen hat? Dann habe ich einen gefunden in Grübenzell und einen in Germering. Germering ist näher.
Ja.
Und dann fahre ich dahin und das stand in den Google Maps stand drin, das ist eine Tankstelle. Habe ich gedacht, okay, gut, Tankstelle in Germering, komme ich klar. Komme ich dorthin, dann steht dieses Ding dort. My Flexbox. MyFlexbox ist eine Multi-Paketdienst-Packstation. In diesem Fall hier von GLS und UPS in einer Box. Und ist ansonsten so, dass das gleiche Ding wie auch eine Amazon-Station oder eine Packstation ist halt so ein großer Metallkasten mit Klappen und vorne in der Mitte ist ein Computer drin. Also gehe ich, und ich hatte mir kein Label ausgedruckt, weil ich zu faul war. Ich wollte, dass mir das Ding ein Label ausdruckt. Also schickt dir dieses Retourenportal einen QR-Code.
Ja.
Oder ein Ding, was so ähnlich aussieht wie ein QR-Code. Also gehe ich da hin, scanne meinen QR-Code und er sagt so, pieps, und dann macht er nichts. Und dann gibt es einen anderen Menüpunkt, ich will jetzt echt meinen Code scannen. Code scannen, pieps, macht nichts. Dann sagt er so, nach ein paar Minuten gibt er so, nach 30 Sekunden gibt er so Tipps, halt mal dein Telefon anders. Ja, aber es hat doch pieps gemacht. Dann halte ich mein Telefon anders, es macht immer noch pieps, er macht nichts. Und dann irgendwann fragt er, bist du noch da, so wie Netflix?
Okay.
Weil einfach offensichtlich keine Verbindung entweder zwischen dem Scanner und dem Ding oder dem Ding und der Wolke existiert hat. War irgendwie kaputt.
Okay.
Dann gibt es noch die Möglichkeit, du kannst auf dem Bildschirm auch klicken, ich habe einen Retourencode. Und da war auch ein Retourencode auf meinem Code drauf. Dann habe ich den eingetippt. Ich war nicht ganz sicher, weil da waren so doppeldeutige Zeichen drin und der Font war shit. Also der Font war so zwischen 1 und I und zwischen 2 und Z. Ja, ich habe es schon wahrscheinlich richtig geraten, aber es hat auch nicht funktioniert. Dann habe ich dann in verschiedenen Varianten durchgeklickt und hat jeweils gesagt, ups, da ist etwas schiefgegangen. Oder stark. UPS, da ist was schiefgegangen, man weiß es ja nicht.
Sehr gut.
Und dann habe ich gedacht, naja, normalerweise würde ich jetzt fahren, aber ich versuche es jetzt für die Sendung, rufe ich dort die Hotline an.
Sehr gut.
Und rufe diese 0800 Hotline an, bin da 4 Minuten in der Warteschleife und dann kommt da eine Agent, kommt da ans Telefon. Auch super hustig.
Ah.
Sehr großer Husten.
Das war ja, ich bin mein Nebenjob.
Und sehr österreichisch, weil die Firma hauptsächlich in Österreich unterwegs ist mit diesen Boxen. Und ein paar hundert Boxen in Österreich und das hier ist Box Nummer 2 in Deutschland.
Okay.
Und dann sage ich ihr, okay, die reagiert nicht, die Box. Können Sie mal neu starten? Weil selbst Packstation DHL kann die Dinger remote neu booten.
Mhm.
Sagt sie, nee, kann ich nicht. Was macht sie denn? Ja, nichts macht sie. Das ist schlecht. Ich kann das mal an die andere Abteilung weitergeben, aber es dauert ein paar Tage.
Das ist ja ziemlich gut.
Ende der Geschichte. Das ist so.
Dank, was?
Danke, wofür steht dann die Support-Hotline drauf, so, wenn das Ding nicht neu gebootet werden kann?
Das ist schon ein bisschen albern. Vielleicht hat sie auch einfach keine Lust gehabt.
Ich weiß nicht, es war halt kurz vor 8, vielleicht Feierabend oder so. Bin ich in die Tankstelle reingegangen, hier GLS, Nano Hermes. So.
Wow, ah, sehr schön.
Und natürlich die Tankstelle, auf dessen Grundstück die Flexbox steht, die hat auch keinen Zugriff auf das Ding und keinen Strom für das Ding und keine Sicherung für das Ding und alles nichts mehr dazu tun. Dann bin ich nach Gröbenzell gefahren und Punkt 20 Uhr habe ich da das Paket abgegeben. Das hat funktioniert. Aber
da war keine Flexbox, sondern ein Laden.
Das war so ein sehr flexibler Typ, der hat auch noch um 20 Uhr das Paket angenommen. Der war sehr nett.
Okay. Also auch eine Flexbox.
Ja, nee.
Stark.
Grundsätzlich ist dieses Paketstationssystem sehr zu bevorzugen. Das ist sehr nett. Es gibt zum Beispiel auch im DM, wenn du eine DM-Abholung bestellst online, da gibt es manche Läden, die haben im DM drin so eine Packstation aus IKEA-Teilen gebaut.
Mhm.
So eine Holzpackstation. Das ist auch lustig. Und da scannst du halt deinen Code und die Tür geht auf und nimmst deine Bestellung raus.
Okay.
Und musst nicht in diesen schrecklichen DM rein. Die Läden, wo du keine Packstation im DM drin hast, da musst du ans Lager gehen und einen Mitarbeiter finden.
Mhm.
Und im DM Mitarbeiter finden ist so wie im Baumarkt Mitarbeiter finden. Es gibt keine.
Naja, kommt drauf an, wann du dort bist, aber ja, das Konzept ist auch einfach komplett bescheuert. Die haben da auch überhaupt keinen Bock drauf, in der Regel. Jetzt dann das, was sie gerade machen, stehen zu lassen, um dann im Lager irgendein Paket zu suchen. Wissen Sie denn, wie groß das ist? Ich so, nee, woher, ich hab's doch nicht gepackt. Keine Ahnung, wie groß das ist. Was ist, ja, Sie wissen doch, wie viel da drin ist. Ich so, nee, es hat meine Frau bestellt. Keine Ahnung, wie groß das ist. Ist es denn schwer? Ich so, wir drehen uns im Kreis.
Genau, also von daher. Und beim DM ist auch ganz angenehm in diesen Packstationen, dass das Zeug dort meistens eine Woche liegen kann. Weil es so wenig los, dass die eine Woche Lagerzeit haben und dann kannst du da das einfach selber rausnehmen. Der Laden muss halt offen sein, es ist nicht 24/7, aber ist besser als nichts. Und
ja.
MyFlexbox, gutes Konzept an sich, weil UPS und GLS und Hermes eigentlich auch, die sind halt mitunter problematisch an Hausadressen zu liefern, weil die irgendwie, also GLS ist allgemein problematisch, dass Sachen ankommen überhaupt. Und bei UPS ist möglicherweise, dass die halt eher mit Geschäftskunden besser klarkommen. Habe ich manchmal den Eindruck, dass die halt zuerst die Priority am Vormittag abarbeiten und dann nachmittags kommt das.
UPS bei uns einfach Beste. Ja, kommt immer vormittags. Der Dude ist einfach saumäßig cool. Und wenn er mich auf der Straße entdeckt und ich weiß, dass er da ist, bis damals, als ich die Abstellgenehmigung noch nicht erfolgreich abgeliefert habe, konnte ich den auf der Straße abpassen, wenn ich wusste, er hat mich zu Hause nicht erreicht und er hat mir das Paket in die Hand gedrückt.
Mhm.
Guter Typ.
Ja, also UPS funktioniert für mich sehr gut. Ich höre von anderen Leuten so in Städten und in Wohnhäusern manchmal so Probleme.
Okay.
Weiß ich nicht. Und auch bei Retouren ist es bei UPS mitunter für, was war das denn? Privatkunden können nicht zwangsläufig so eine Abholung so leicht klicken. Und dann musste ich einmal für UPS in so ein Blumengeschäft, wo ich wirklich auch überhaupt nicht rein will. Also das ist so.
Also hatte ich ja bisher wirklich am wenigsten Probleme mit allen.
Ja.
Besser, im Vergleich zu allen.
Ja, auf jeden Fall haben die es ausgesourced zu MyFlexbox und die zumindest war halt kaputt.
Okay.
Naja,
blöd.
Naja, blöd. Gut. Was haben wir noch? Wo wir beim Bestellen und beim Abholen und Dingens sind. Es gibt ja diese Bude Volt aus vermutlich Finnland, die so Konkurrenz zu Lieferando und sowas macht. Und die waren bisher, sind die aufgefallen durch eine okaye App, besser als die Lieferando-App, würde ich sagen. Haben auch so die Integration mit Dynamic Island und irgendwelchen iOS-Spielereien. Und die App hat so ein bisschen, da hat jemand drüber geguckt, der sich Gedanken gemacht hat. Ja, also das ist so, so nette benutzbare App und die Verbindung funktioniert so, auch die Tracking vom Fahrer funktioniert dann so ganz gut und es ist alles ganz okay. Aber da, und die hatten auch lange Zeit irgendwie gratis Lieferung und immer eine Aktion und irgendwie neulich haben sie mir sehr viel Guthaben gegeben, ich weiß nicht wieso, wahrscheinlich damit ich Kunde bleibe oder so. Jetzt drehen sie aber, jetzt sind sie soweit, jetzt drehen sie den Spieß um, jetzt darfst du zahlen, damit du Kunde bleiben darfst, nämlich.
What? Ein Skandal.
Jetzt haben sie nämlich Volt Plus gestartet und Volt Plus ist so wie Prime. Hm? Sprich, du zahlst 5 € im Monat und dafür sind zum einen deine Lieferungen gratis bei ausgewählten Läden, damit sie dich auch zu bestimmten Läden steuern können. Mhm. Und zum anderen geht dadurch der Mindestbestellpreis um 2 € hoch.
Okay.
Das heißt, du gibst tendenziell immer so, es ist halt 12 €. Und 12 € ist meistens so über dem, was so ein Essen kostet oder so ein kleiner Burger kostet und so. Also es steuert dich, es schubst dich gerade so in die Richtung, so ab zweimal im Monat was bestellen, lohnt sich das. Und dann bestellst du eh beim Volt und dann bestellst du bei dem Laden ein bisschen mehr. Also für dich wird es teurer.
Ich frage mich ja, wie viele Leute so für sie, für nur für eine Person bestellen.
Gibt's sicher.
Also, ja, ich meine jetzt, also wie groß ist der Prozentsatz von Leuten, die eh nicht über die 12 € kommen? Weil ich hätte jetzt vermutet, dass der wahrscheinlich unter 8% liegt.
Weiß ich nicht.
Ordentlich specific Zahl zu nehmen.
Ich habe neulich an einem Flink vorbeigelaufen, dann sehe ich so, wie der Flinkfahrer mit der Tüte aus dem Flinkladen rausläuft. 3 Meter weiter geht, ins Haus rein und dort in dem Haus vom Flink was liefert. Also Leute machen das.
Ja, natürlich, weil du ja auch nicht runtergehen kannst. Es ist ja auch nicht so, als könntest du einfach dann da im Flinklager einkaufen gehen. Sondern es spielt ja keine Rolle. Vielleicht weißt du ja nicht mal, dass das Flinklager unter dir ist, weil du das Haus nie verlässt oder so.
Das ist relativ auffällig mit den 3000 Rädern davor.
Ja,
die alle so ein kleines Hotel-Zimmerschildchen dranhängen kann, am Lenker haben, so, ich bin kaputt, reparier mich.
Muss so sein.
Ja, wahrscheinlich.
Ah, lustig.
Nee, aber es zeigt sich halt eins und andere Mal, selbst eine Firma, die relativ kundenfreundlich an den Start geht, kommt halt jetzt dann mit Prime um die Ecke, um sich halt irgendwie die Kundschaft zu sichern, weil klar, es gibt ja keinen Unterschied zwischen ich bestell bei Lieferando oder ich bestell bei Volt. Am Schluss steht hoffentlich Essen vor der Tür.
Ja.
Und das, ich weiß es nicht. Also ich für mich war der USP von Volt, die App ist nicht so schlimm.
Mhm.
Und jetzt ist sie halt ein bisschen schlimmer und ein bisschen mehr Daumenschrauben. Und die 5 €, die lohnen sich eben ab zweimal im Monat. Aber das wird auch, wenn sie Erfolg haben damit, dann geht es hoch.
Ja, klar.
Und das ist und ja, sie müssen auch die Fahrer bezahlen. Aber ich weiß nicht, wie sie die Fahrer bezahlen und ob das fair ist oder nicht. Und wie sie das Geld von den Restaurants einsammeln und ob das fair ist und so weiter und so fort.
Ja, ist super schwierig. Also das Schöne ist ja, dass die Latte so tief hängt, was die Lieferando-App angeht. Weil die ist wirklich... Die ist wirklich ganz großer Unsinn. Also ich bin da jedes Mal wütend, wenn ich die benutzen muss. Der Vorteil ist nur, dass ich diese App benutze und danach Essen habe. Und damit bin ich selbst sehr gut zu beschwichtigen.
Ja, aber in München ist das Essen nur so ein Mittel. Das meiste ist nur so ein Mittel und das macht mich dann auch wieder traurig. Ich würde so Volt Gold würde ich bezahlen. So 50 €, aber sie liefern aus Berlin.
Nein.
Nein?
Da kommt so eiskaltes Essen immer an.
Ja, ist okay, ich habe eine Mikrowelle.
So ein bisschen schimmelig, nee. Also, ich meine, also fairerweise, das Problem, wenn wir nochmal zurückspulen und diesen Burrito angucken, den du mir mitgebracht hast. Das war einfach ein sehr guter Burrito. Der war aufgewärmt, war der nochmal sehr gut. Aber frisch ist der halt einfach viel besser. Weil aufgewärmter Salat zum Beispiel ist einfach nicht gut. Also das ist okay, das kann man machen und dieses ganze Paket, das macht die Sache schon deutlich irgendwie gut, aber am Schluss, wenn du dann die Wahl hättest zwischen, ich krieg das direkt aus dem Laden raus, es ist noch warm, weil das gerade jemand zusammengesteckt hat und eine andere Option ist natürlich immer die, ich bekomm's warm direkt aus dem Laden Option, immer die bessere.
Ja, schon. Was sie ganz nett gemacht haben, ist es, glaube ich, auch ein bisschen neu, dass sie auf der 3D-Map von Apple Maps haben sie jetzt so einen kleinen 3D-Radler, der dann die Straßen entlang fährt. Nett. Das ist sehr niedlich. Sie haben so ein kleines Minispiel, wenn du wartest und hungrig bist, kannst du so auf dem Essen rumtippen und dann kommt so ein Partikeleffekt und dann kannst du, das ist schon ganz nett.
Okay.
Ja, und das schauen wir mal, wie es da in dem Markt weitergeht. Ich habe es gibt so einen Blog so über das deutsche E-Commerce-Geschäft und diese ganzen Sachen und da sind immer Firmen drin, die ich einfach nicht kenne. Ja? Dann steht so hier, Firma XY Online-Shop ist für 380 Millionen übernommen worden. So ein Online-Shop, von dem ich nie gehört habe, weil ich einfach sowas nicht kaufe. So Schuhe oder so, ich weiß es nicht. Das ist so.
Ja, aber da gibt es einfach schon ein paar große Player und die man aber wahrscheinlich halt auch nur kennt, wenn man da einkauft.
Nun gut. Basti, erzähl mal was vom Pixel 7a.
Ich habe ein Pixel 7a besorgt. Ich sprach ja vor nicht allzu langer Zeit nochmal so ein bisschen über dieses Zenfone und warum das eine gute und gleichzeitig eine sehr schlechte Idee ist und warum MKBHD offensichtlich keine Ahnung hat, wie man sinnvoll Telefone testet und welche Sachen mich daran gestört haben. Und dann habe ich mir gedacht, ich benutze nochmal das Pixel 6 Pro, was ich habe, um festzustellen, der Akku ist nicht mehr so richtig gut. Und es ist einfach riesengroß, es ist zu groß. Also Mike, wir können das drehen und wenden, wie wir es wollen. Und besonders, wenn man es dreht und wendet, stellt man fest, es ist im Hochkantformat zu groß und im Querformat auch. Und meine Hosen haben da was, also die Hosentaschen haben da was dagegen, weil es ist einfach zu groß. Punkt, Ende, aus. Und dann habe ich überlegt, was machst du denn jetzt? Weil ich dieses, um das vielleicht nochmal zu rekapitulieren, das Zenfone hat so ein paar Flaws, also so Asus-typische Software, die nicht sein muss, mit irgendeinem Schmuh dran, die, und aber mein größtes Wehwehchen damit ist die Kamera-App, die Asus sich gedacht hat, dass sie bauen können und dass sie die besser bauen können, als Google das kann. Weil das Schlimme an diesem Asus-Telefon ist ja, es hat extrem gute Kamera- und Telefon-Hardware. Und also das Asus, das Zenfone ist quasi das Hyundai und Kia der Android-Telefone. Sie bauen fantastische Hardware und Quatsch-Software. Und das ging bei der Kamera ging das ja schon so weit, dass mir die Kamera auf dem Zenfone Fotos verhunzt hat. Einfach weil zum Beispiel die Auslöseverzögerung so hoch war. Und gerade Menschen mit Kindern werden das wissen, dass man, also deswegen sage ich, MKBHD hat keine Ahnung, wie man Telefone testet. Wenn der Fotos macht, dann macht er irgendwie Porträts von irgendjemandem gegens Licht und oder von, weiß ich nicht, eine Bowl of Fruit oder was auch immer.
Der hat auch einen Hund, glaube ich. Also ich glaube, der bewegt sich auch.
Ja, aber vielleicht einfach nicht so richtig viel. Keine Ahnung.
Vielleicht ein fauler Hund.
Fauler Hund, genau. So ein Stoner-Hund. Man weiß es nicht genau. Und das Problem ist, dass Kinder sich zum Beispiel viel bewegen. Und dass dann, wenn dieses Ding aber halt eine halbe Sekunde braucht, bis es auslöst, ist das ein bisschen Quatsch. Und manchmal Fokusprobleme. Und diese Kamera-App, die mit dem Zenfone kommt, ist nicht gut. So. Und dann habe ich ja, wie gesagt, ich habe dieses Pixel nochmal ein bisschen benutzt, das 6 Pro, das ja so groß ist. Und nochmal festgestellt, wie gut natürlich da überraschenderweise die Google-Services integriert sind, die ja auch bei dem Asus-Telefon so fast gut sind. Und dann habe ich gesagt, gut, was ist jetzt gleich wieder das kleinste Pixel, was du kaufen kannst? Und dann habe ich gesehen, Pixel 7a. Dann habe ich mich erinnert, MKBHD hat gesagt, kauf lieber das Pixel 7 als statt das 7a. Und dann ist mir wieder eingefallen, der hat ja keine Ahnung und habe deswegen das 7a gekauft. Hauptsächlich habe ich es deswegen gekauft, weil es wirklich einfach nochmal ein Stück kleiner ist. Sie sagen dann, ein der Nachteile vom Pixel 7 ist, das Display ist kleiner bei derselben Auflösung, was einfach kein Nachteil ist. Es ist einfach nur ein Vorteil. Nachteil ist, dass die Rückseite ist beim 7a aus Plastik und nicht aus Glas, was einfach nur ein Vorteil ist, weil jemand, der das Ding dauernd runterschmeißt, kann somit die Rückseite nicht zerbrechen lassen. Ein weiteres Manko ist ein unfassbar viel wenig kleiner Akku. Also der ist minimal kleiner, ist einfach völlig irrelevant. Und irgendwas war noch, aber das erschien mir auch nicht relevant zu sein. Naja, es hat irgendeine andere Spritzwasserschützungsklasse. Display ist identisch, CPU ist identisch, RAM ist identisch und so weiter. Alles identisch. Fingerprint-Reader ist identisch. Kamera ist zumindest, was die Megapixel-Anzahl geht, am 7a besser als am 7. Und da war so ein Dude auf Kleinanzeigen, der das ungenutzte, original verpackte Pixel 7a für 350 Euro verkauft hat, was ein sehr, sehr guter Preis ist dafür. Gerade neu gekauft, inklusive Rechnung und dem ganzen Schmuck. Und dann auch noch so mit der nicht, hey, was letzte Preis, sondern ich werf da einfach auf eBay, nein, nicht auf eBay, auf Kleinanzeigen Geld ein und der schickt es los. Habe ich da Geld eingeworfen, der Typ sagt, ich bringe das morgen direkt zur Post, schreibt mir eine Viertelstunde später, schreibt mir morgen, am nächsten Tag schreibt er mir, sorry, irgendwie am Nachmittag, sorry, hat länger gedauert, die Packstation war kaputt. Wir kennen diese Geschichte, der Drucker ging nicht, ich musste alles zur Post, ich konnte es deswegen erst am Nachmittag wegbringen. Ich so, Digga, ey, ist mir egal. Ne? Und dann kam das einen Tag später tatsächlich auch schon an. Und es ist...
Ich halte das für... Ist es erlaubt bei Kleinanzeigen, dass du da einfach was kaufst und es kommt dann ohne Theater und einfach das, auch was du bestellt hast und das funktioniert und neu und das
geht das doch. Ist, ich weiß nicht, ob es da nicht irgendwelche Regelungen gibt, die dagegen sprechen müssen, aber es erschien mir ein bisschen falsch zu sein, aber es hat halt so, es hat geklappt, ne? So ist es halt. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, ja, das Zenfone ist kleiner. Das ist auch ein ganzes Stück kleiner. Ah ja, ich habe es nicht richtig gehalten. Also man sieht es schon, das ist schon ein ganzes Stück kleiner. Es ist schmaler und nicht ganz so hoch. Aber im Vergleich zum 6 Pro, das ich jetzt gerade nicht griffbereit habe, ist das 7 schon nochmal ein ganzes Stück kleiner. Es ist gerade so, dass es in der Hosentasche passt. Ich hätte es gerne ein bisschen kleiner, ist aber halt, wie es ist. Und es ist halt ein schnelles Telefon. Es macht alles richtig, was ein Android-Telefon richtig machen kann. Mal von so ein paar Android-Glitches abgesehen, die gerade mich ein bisschen nerven. Also gerade so ein Zusammenspiel mit KeePass als Passwortmanager, da kann vielleicht auch Android nichts dafür, aber alle KeePass-Varianten machen gerade irgendwas falsch und sind an derselben Stelle kaputt und das auf 3 verschiedenen Android-Telefonen. Ich vermute also, es liegt nicht an diesem Pixel. Und wir sehen mal wieder, also ist jetzt auch keine Überraschung für irgendwen, dass zumindest aus meiner Warte, und ich heiße nicht Marques Brownlee, Google die einzigen sind, die sinnvolle Android-Telefone bauen können. Und da stehen wir halt jetzt wieder an derselben Stelle wie sonst auch. Und ich bin damit tatsächlich jetzt wieder mal erstaunlich zufrieden. Weine weiterhin ein bisschen über die Größe, aber ich komme irgendwie klar. Und ich darf einfach auch nicht so oft dieses iPhone 12 Mini anschauen, weil das einfach die perfekte Größe hat. Aber es ist halt einfach viel kleiner als alles, was man jemals gesehen hat. Weiterhin vermisse ich natürlich die Kamera-Hardware, die das Zenfone 9 hat, weil die einfach weiterhin sensationell gut war. Also allein schon die optische Bildstabilisierung ist sehr, sehr fantastisch, wenn du denn die Zeit hast, den Auslöser zu drücken und das Subjekt läuft nicht da sofort davon. Allein schon auch sowas, also das eine ist ja, dass meine Tochter davon läuft oder was anderes macht, bis es ausgelöst hat. Das andere ist, du drückst, bist der Meinung, du hast das Foto gemacht, steckst die Kamera weg und er löst aus in dem Moment, wo du das Telefon in die Hosentasche steckst. Das sind eigentlich Sachen, die dürfen nicht passieren. Das passiert auf iOS nicht. Das wird niemals passieren, dass du auch diesen Auslöser drückst und das Ding mehr als, keine Ahnung, 3 Millisekunden länger braucht, als du diesen Auslöser gedrückt hast. Ich verstehe nicht ganz, woran es liegt, warum das nur Apple kann. Aber so ist es halt. Genau, also insgesamt für 350 Euro sehr gutes Telefon.
Ja, also ich glaube 350 ist, das ist ja auch, wie du sagst, ist ja schnell. Ja, und das ist halt reines, pures Android. Und wieso kauft das nicht jeder?
Also, ich verstehe es nicht.
Wieso gehen die in so einen Mediamarkt und sagen, bitte das billigste Samsung?
Ist mir völlig unklar. Ich verstehe es bis heute nicht, weil die Leute Samsung einfach gut finden. Also es macht keinen Sinn, weil das ist einfach ein Android-Telefon, so wie es sein sollte. Aber die Leute wollen halt kein Android-Telefon, die wollen ein Samsung-Telefon haben. Und ja, klar es gibt Samsung, die Samsung-Telefone können was besser. Es gibt, die haben zum Beispiel den geileren Fingerprint-Reader im Display. Weil der ist weiterhin nichts, der ist völlig fein, aber es gibt schnellere. Da hast du halt, dann brauchst du nicht 0,2, sondern 0,1 Sekunde. Das hat Gesichtserkennung, aber halt Gesichtserkennung, nicht so Laserdisco, wie das Apple macht oder halt viele andere Android-Geräte. Aber who fucking cares? Also am Schluss mache ich da meinen Daumen drauf, das Ding entsperrt sich und dann kann ich es benutzen. Alles ist gut. Was andere auch noch können, was das Pixel nicht kann, um das vielleicht noch abzuschließen, es lädt sehr langsam. Also auf Qi sowieso, aber das ist mir wurscht, weil das macht er über Nacht, weil natürlich jetzt kann ich meinen Pixel Stand wieder benutzen, weil das war ja eine Sache, die das Zenfone 9 nicht konnte, nämlich drahtlos laden. Ich meine, das wusste ich vorher, das Zenfone 10 kann das jetzt. Aber auch so am Kabel angeschlossen, an einem 100 Watt Netzteil mit USB-C lädt es erstaunlich langsam und da sind andere Telefone einfach um Welten besser. Also wenn man halt guckt, wie OnePlus jetzt vielleicht gerade nicht, weil schwierig in Deutschland, aber auch Samsung und andere, so mit diesem Lightning Charging und wie sie es alle nennen, Lightning, haha, fällt mir jetzt erst auf. Das ist einfach sehr, sehr gut. Der einzige Nachteil, der sich sonst noch so ein bisschen zeigt, ist die Menge an Hüllen, die man dafür bekommt, die nicht entweder absurd teuer sind oder absurd dick sind, die ist halt relativ überschaubar. Genau. So viel Zwischenstand zum Pixel 7a.
Gut. Ich versuche hier gerade was zusammenzubasteln, nämlich der Meta. Der hat, der ist gerade auf einem, wie sagt man, auf einem Roll ist der gerade. Nämlich, die hauen eine nach der anderen AI-Geschichte raus. Diesmal ein bisschen anders, Open Source. Also jetzt diesmal keine kommerzielle Lizenz, aber du kriegst alles und darfst es für Forschung und Spaß, darfst es, glaube ich, verwenden. Und was das Ding jetzt macht, das heißt Audiocraft. Und das tut Audio und Musik, also sprich Geräusche und Musik erzeugen. Sie haben vor einer Weile schon was für Sprache rausgetan und jetzt haben sie noch eins, was auch Audio und Musik aus einem Textprompt erzeugen kann. Sprich, du sagst sowas, ich hätte gerne, du schreibst also Pfeifen und Wind, der pustet und dann kommt das hier raus. Oder du sagst Sirenen und ein brummender Motor fährt an dir vorbei. Ich würde sagen, auf amerikanischen Krankenwägen trainiert. Mhm. Dann können sie Musik sagen, du machst bitte einen Pop-Dance-Track mit catchy Melodies, Tropical Percussion und Upbeat Rhythms, perfect for the beach. Kannst du dir vorstellen, was da?
Ja, kann ich mir vorstellen. Fehlt nur noch David Hasselhoff, der was drüber singt.
Das ist ja praktisch der Limbo.
Ja, Limbo ganz Song, genau. Ne?
Oder Earthy Tones, Environmentally Conscious, Ukulele Infused, Harmonic Breezy, Easygoing, Organic Instrumentation, Gentle Grooves. Da kann ich mir jetzt zum Beispiel auch nichts drunter vorstellen.
Ich auch noch nicht. Ja?
Das ist lame, aber es ist...
Jede Britpop-Band ever. Das ist super.
Könnte man so sagen. Also das ist, haben die da jetzt rausgetan. Ich weiß nicht, wieso sie das jetzt brauchen, außer halt unendlich viele neue Songs und Sachen für Instagram-Stories irgendwie rauszulassen, ja. Ohne. Und das haben sie irgendwie auch auf copyright-freiem Zeug irgendwie trainiert, sagen sie. Das ist am Ende dann auch wurscht, weil das gab es auch neulich so einen Prozess um Ed Sheeran möglicherweise. Weil der hat zwei Noten benutzt, die hat ein anderer Komponist schon mal benutzt.
Jeder Popsong ever.
Jeder Popsong ever, nämlich genau. Das ist ja das Ding. Du hast nicht so viele Möglichkeiten mit Musik. Das gibt halt gewiss, ich verstehe nicht, wie Musik funktioniert mit diesen Intervallen und Sachen und Tonarten, aber es gibt ja eine begrenzte Möglichkeit von Sachen. Und Jazz und Rap haben wir nur bekommen, weil alles auf sich aufbaut.
Ja.
Und ist die ganzen, anderes Thema, ne? Aber Copyright ist halt kaputt.
Ja.
Und da kann man sich mal ein bisschen mit spielen. Es gibt auch von den anderen Sachen, was Meta rausgetan hat, Facebook rausgetan hat, neulich das Llama 2. Da haben jetzt auch Leute mal dagegen getreten, beziehungsweise Llama 2 kommt in zwei Geschmacksrichtungen. Einmal das nackte Modell, Llama 2, und dann der Chatbot Llama 2 Chat. Mhm. Und der Chatbot, der möchte nicht auf alle Sachen beantworten. Der sagt dann so, ich bin eine AI, ich sag dir nicht, wie dass Elon doof ist oder so.
Mhm.
Und aber der Llama 2 ohne Chat, den kannst du dazu bringen, dass der einfach ehrlich alles beantwortet. Dann sagst du, was ist die beste Religion? Und der antwortet dir dann auch.
Okay.
Ja? Und so unkontroverse Themen auch. Und da passieren Sachen. Ich weiß noch nicht, wozu das führt, aber es passieren Sachen. Und Meta ist da, Facebook ist da relativ weit vorne und ist halt gerade nicht so eingesperrt wie das Zeug von OpenAI und
ja.
Ich weiß nicht. Also wenn diese Sachen werden, also jetzt, das hat keine kommerzielle Lizenz, aber solche Sachen werden dann halt auch in mehr oder weniger gelungene iPhone-Apps reingegossen, ja, die halt dann irgendwie Musik generieren oder ein Chatbot machen oder irgendwas machen und das hat dann irgendwas. Das ist auch viel Quatsch, aber damit muss halt dann am Schluss der User umgehen.
Ja, ja.
Ja, weiß nicht.
Ja, ich find's spannend. Also definitiv dieses, der große Vorteil an sowas wäre ja, also spätestens wenn man heute mal Instagram, TikTok und Co. aufmacht und sich dadurch Reels hangelt, gibt's halt irgendwie drei Songs, die einem die ganze Zeit entgegenkommen. Und das ist halt immer derselbe Dreck. Und die Menschen darin machen immer denselben Dreck. Das wird natürlich auch eine Weile noch so passieren, aber vielleicht ist das ja so der erste Schritt dahin, dass Leute wieder aufhören, einfach zum selben Lied irgendwelche dummen Tänze im Walmart zu machen, sondern zu sagen, hey, machen wir mal wieder Content und legen den nachher mit irgendeiner Musik, die dazu passen könnte. Und
dieser Remix-Gedanke hat was. Aber der ist bei TikTok auch schon über dem Level drüber, der...
Der ist schimmelt schon sehr stark.
Da schimmelt einiges.
Ja.
Ja, weiß nicht. Also, ja. Ich weiß gar nicht, wie diese Musik... Ich sehe diesen Button, du könntest jetzt auch diesen Sound dann recyceln. Ne? Wenn du so in so einen Sound reingehst, sagst du, ja, ich möchte, aber ich habe das nie gemacht. Ich weiß nicht, wie man dann tanzen muss.
Ja, man muss es auch nicht können. Also zumindest, wenn ich den Reels glaube, die ich jeden Tag sehe. Und wo Instagram der Meinung ist, dass mich die sehr, sehr interessieren. Wahrscheinlich, weil ich sie mir jedes Mal anschaue und mir denke, oh Gott.
Na gut.
Ja. Hm.
Da, was haben wir noch? Es gibt eine Geschichte, zwei Geschichten mit dem Elektroauto. Nämlich das eine ist Klagen gegen Tesla, weil die Autos angeblich ihre Reichweite zu optimistisch darstellen würden. Das bezieht sich auf einen Softwarestand von vor 10 Jahren, wenn ich das richtig gesehen habe. Da weiß ich es nicht genau, aber ich nehme mal einen Björn beim Wort. Und an dieser Klage hängen weitere Vorwürfe gegenüber Tesla dran. Das mag alles sein. Aber jetzt mal der Teil, was im Auto passiert ist, was das Auto anzeigt. Und da gibt es ja verschiedene Herangehensweisen, was das Auto potenziell anzeigen könnte für seine Reichweite, was das Auto meint, wie weit du noch kommst. Und was damals in den Teslen so drin war, war wohl entweder Rated oder Typical könntest du aussuchen. Rated Range oder Typical Range. Und die typische Reichweite ist möglicherweise nach dem, wie du zuletzt so gefahren bist. Und Rated ist so, wie es im Datenblatt aus dem Shop drin, also Windows-Sticker sagen sie, was im Datenblatt von dem Auto drin stand. Und der Wert, der im Datenblatt steht, der kommt aus dem Fahrzyklus, den der Gesetzgeber vorgibt. Und der ist Quatsch. Und
ja,
der war auch schon, beim Benziner war der auch schon Quatsch, weil in dem Datenblatt von deinem Polo stand drin, der braucht irgendwie 3 Liter Benzin. Und fährst du los und braucht er 7.
Ja.
Ist aber beim Benziner wurscht, weil es ist ja, du kommst ja trotzdem weiter, weil überall Tankstellen stehen.
Ja.
Aber das hat ja auch nie gestimmt. Also der Verbrauch, der in diesem Zyklus angegeben wird, der kann ja auch nicht stimmen. Der gibt ja auch einen Mix wieder. Du fährst ja nicht genau den gleichen Mix zwischen Stadt, Landstraße und Autobahn. Und dann hast du den europäischen Zyklus, der ist angegeben für eine Autobahngeschwindigkeit von irgendwie 110. Es fährt hier niemand.
Ja, ja, natürlich.
Ja, und USA auch, hält sich auch niemand an ein Geschwindigkeitslimit. Deswegen stimmt auch dieser Zyklus nicht. Das heißt, das kann nicht stimmen. Du musst, also man kann Tesla vorwerfen, dass sie da nicht eine realistischere Angabe gemacht haben. Und jetzt kannst du mir sagen, wie es heute ist, weil ich habe da auch nicht richtig durchgeblickt. Ich habe es dann einfach sowieso gleich auf Prozentanzeige gestellt, weil dann kann ich im Kopf selber rechnen, wie weit ich komme.
Also, ich habe da die Kilometeranzeige drin stehen und in der Regel ist es so, wenn man eine weitere Strecke fährt und die Navi-Planung nimmt, dann sagt der dir ja in der Regel schon, du kommst jetzt am Supercharger so und so an mit, weiß ich nicht, 6% Restreichweite. 6% ist jetzt nicht richtig viel, das 10% wären 50 Kilometer, das heißt 6% wären weniger, 30 Kilometer.
Aber das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Also das, was im roten Planer steht und was oben in der Statuszeile steht, sind zwei verschiedene Werte.
Genau, jein. Also normalerweise nicht, weil wenn ich hier losfahre und das Auto sagt, du hast noch 450 Kilometer und mein nächster Ladestopp ist 400 entfernt und er sagt mir, ich komme mit 10% Restreichweite an, was meistens so ungefähr das ist, was er mir anzeigt, dann passt es ja. Dann passt es, also dann matchen die zwei Dinge ja übereinander. Und so war das bisher auch. Der Unterschied ist halt, ich fahre in der Regel nicht schneller als 130. Ich mache da 100 Tempomat rein und fahre da einfach vor mich hin, was mir dann wurscht ist. Und dann ist diese Reichweite, die mir da angezeigt wird, ist auch realistisch. Und es ist auch nicht so, als würde der plötzlich magisch bei 50% dann die Reichweite nochmal halbieren oder irgendwas. Das habe ich, also wäre mir bisher nie aufgefallen. Und es ist auch nicht so, als würde der dauernd mir neue Supercharger aussuchen. Also ich erinnere mich schon, ich bin mal nach Köln zum Beispiel gefahren und bin da sehr viel, sehr schnell gefahren, weil die Autobahn sehr leer war und es sich dann rentiert hätte, einfach zwischendrin dreimal kurz zu laden. Das war dann einfach sinnvoller an der Stelle. Aber sonst fahre ich halt gechillt und komme halt dann mit den Reichweiten auch klar, die er anzeigt. Und die scheinen mir korrekt zu sein. Also es tut mir fast schon ein bisschen weh, zu behaupten, dass Tesla was nicht falsch gemacht hat. Weil alles andere fühlt sich richtiger an, aber das erscheint mir einfach nicht mehr Stand der Dinge zu sein.
Vielleicht ist auch also was in dem Vorwurf auch drinsteht, ist so, dass die ersten 50%, dass die optimistischer sind als dann die letzten 50, weil dann wird es knapp und dann zählt es auch. Und dann hatten Leute den Eindruck, dass es in der oberen Hälfte vom Akku, dass es da anders gezählt hätte als in der unteren Hälfte vom Akku. Kann ich nicht nachvollziehen.
Kann ich nicht nachvollziehen.
Aber vielleicht wirkt es so, weil im unteren Bereich werden die Zahlen auch kleiner, da wird es dann knapper. Also ich weiß es nicht. Leute haben halt das Auto gekauft mit der Ansage im Shop, das fährt irgendwie 500 Meilen und dann kriegen sie es und das Auto sagt 500 Meilen, dann fahren sie 400 Meilen und sagt, jetzt bin ich leer.
Ja, also es ist halt auch wieder, jedes Mal wieder eine Frage, wie bist du die Karre gefahren? Und auf der anderen Seite ist es ja auch nicht so, als ist das Ding von jetzt auf gleich plötzlich leer. Also ja, ist natürlich blöd, wenn du ein Fahrzeug mit der Erwartung kaufst, es fährt 500 Meilen und es fährt dann einfach, du kriegst es nicht dazu, jemals 500 Meilen zu fahren, es sei denn, du machst irgendwie wirklich Hypermiling, indem du halt nur mit 40 Meilen die Stunde fährst, was relativ öde ist.
Aber recht viel schneller geht's in den USA eh nicht, also.
Ja, kommt drauf an, wo man fährt. Also ja, wenn du in irgendwie Greater LA Area lebst, so ja, dann ist das wirklich das Höchste der Gefühle, oder? Irgendwie Downtown New York City, da könntest du froh sein, wenn du 40 fährst, da bist du froh, wenn du 5 fährst.
Naja, und was ihnen auch noch vorgeworfen wird, was jetzt unabhängig von dem Auto selbst ist, dass sie halt im Kundenservice ein Team hatten, was Service Calls rausgefiltert hat, wo klar ist, dass sie nichts machen können, weil sich die Kunden über die Reichweite beschweren, die sie halt so ist, wie sie ist, und die dann wieder heimgeschickt haben und die waren dann unzufrieden. Verstehe ich auch, aber du gehst ja auch nicht zum Autohändler und sagst, ja, aber mein Polo braucht mehr als 3 Liter.
Weiß nicht, vielleicht schon.
Aber das weiß man ja, dass das gelogen ist. Also das ist ja das Gleiche.
Ja, gut, ist natürlich unfair, jetzt irgendwie die Bastard-Auto-Lobby zu nehmen und sie mit der anderen Bastard-Auto-Lobby zu vergleichen.
So Spoiler, es gibt keine guten bei dem Geschäft.
Ja, das ist vermutlich wirklich einfach die Wahrheit. Und ja, also man hat sich, also gerade bei diesem ganzen Benzin- und Diesel-Thema, da ist es irgendwie auch einfach alles egal. Weil die Leute gehen einfach immer davon aus, ja, mein Auto fährt ja 1000 Kilometer mit einer Tankfüllung. Spoiler, tut's nicht. Und
Taxi hat 1200 mit einer Tankfüllung gemacht und das hat gestimmt.
Das ist relativ beeindruckend, aber die meisten machen es nicht. Und ist den Leuten aber halt auch egal, weil dann gehen sie halt tanken, weil du fährst ja eh an der Tankstelle vorbei. Dass du inzwischen halt auch an der Ladesäule vorbeifährst, ist ein anderes Thema, auf das wir gleich auch nochmal zu sprechen kommen. Aber wir lügen unsere Kunden und Kundinnen an, diese Spezialabteilung bei Tesla, wenn es die wirklich so gegeben hat, was ich mir durchaus vorstellen kann, dass Elon gesagt hat, das ist eine gute Idee, das ist natürlich völliges Arschgeigenverhalten. Aber überraschen tut es mich nicht.
Ja. Das, wie das in den verschiedenen Autos gelöst ist, ist so ein bisschen unterschiedlich. Der Golf, der nimmt sich irgendeinen Schnitt. Ich habe jetzt nicht nachgerechnet, welchen Schnitt, aber so wie du die letzten paar Kilometer gefahren bist, das rechnet er in das geschätzte Restreichweite rein. Mhm. Und dann kannst du halt dieses Spiel machen, weil er keine, der hat kein Konzept von fahr mal langsamer, damit du ankommst, was der Tesla ja sagen würde, weiß der Golf nicht. Der lässt dich da einfach reinrennen. Und das hat mich tatsächlich auch bei der allerersten Fahrt erwischt, weil ich selber nicht gewusst habe, was ich da mache. Ja, aber inzwischen weiß ich es und jetzt kriege ich das hin, dass ich halt den Kilometerwert Restfahrstrecke auf dem Navi mit dem Restreichweite vom Auto so zusammenbringe durch Dosierung des Stroms, dass der hier zu Hause bei null ankommt. Und dann rolle ich hier mit der Schildkröte rein und das ist immer ganz lustig, wenn ich das schaffe. Es sollte eigentlich so eine Fanfare spielen, wenn ich
definitiv, ja.
eine Schildkröte unlockt oder so und das Turtle Mode ist das Zeichen von erfolgreichem Elektroautofahrer.
Ja, das ist tatsächlich wahr.
Naja. Und das ist alles sowieso alles hinfällig, mehr oder weniger, wenn du halt einfach an jede Ladesäule hinfahren kannst, so wie ich das neulich auch versucht habe in München und da einfach mit jeder möglichen Karte oder EC-Karte oder was auch immer hingehst und da zahlen könntest, kannst du aber nicht. Ist nicht wie bei der Tankstelle. Die komplizierteste Tankstelle, die ich kenne, die ist hier in der Nähe von Pasing. Da ist so ein Selbstbedienungstankstelle, wo du aber nur mit Karte zahlen kannst. Aber wenn du keine Karte hast, kannst du erst an so einen Automaten gehen, dort Münzen reinwerfen, deine Karte rauslassen und mit der Karte dann per Karte zahlen.
Das ist einfach der Hit.
Die ist gut.
Deutscher wird es halt auch nicht.
Auf jeden Fall, Basti hat auch versucht, sein Auto mal mit so einem Nicht-Supercharger zu laden.
Genau, ich hatte diese Woche das Problem oder die Herausforderung, wir wollten nochmal nach München fahren und zwar auf die ganze andere Seite von München und das ist relativ weit, das sind dann hin und zurück über 500 Kilometer, wenn man dreimal um München rumfährt, über 100 Kilometer und stellte sich aber raus, das Fahrzeug hatte keine 100 Kilometer mehr im Akku und dann habe ich mir gedacht, habe das aber zu spät geschnallt, also ich hätte ihn ja einfach anschließen können und für irgendwie 20 Cent die Kilowattstunde das Auto voll nuckeln lassen können tagsüber. Habe ich aber nicht gemacht. Und dann stell ich so fest, okay, in 1,5 Stunden müssten wir losfahren und dieses Auto ist jetzt nicht so richtig voll. Wir könnten jetzt da hinfahren und ich gucke derweil, ob wir da irgendwo laden können. Dann wäre es auch gut gewesen, weil da wären wir eh eine Weile gewesen. Habe ich mir gedacht, ich habe hier um die Ecke ist eine 50 kW Ladesäule. Gucke ich also nochmal kurz auf die Karte und stelle fest, der HPC vor unseren Stadtwerken ist in Betrieb. Die haben so ein 150 kW, 800 Volt HPC, Alpitronic-Ding dahingestellt, das am Ladenetz hängt. Das ist jetzt nicht das billigste Ding, sondern kostet irgendwie dann mit ADAC zum Beispiel 60 Cent die Kilowattstunde. Das ist jetzt, wie gesagt, kein Schnäppchen. Aber war die einfachste Option, weil ich musste noch ein bisschen was arbeiten und mir dachte, ist überhaupt kein Thema. Ich klemme mir das Notebook unter den Arm, fahre da schnell hin, schließe die Kiste da schnell an, lade eine halbe Stunde und dann ist der Akku voll. So, fahr da also hin, steht da also dieser Alpitronic, was ja so sinnvolle Ladesäulen sind, so von Bedienung und so weiter hin und her.
Der Hypercharger.
Genau, also ein Hypercharger mit zwei CCS-Anschlüssen, also so ein echt solides Ding. Theoretisch, also genau so einer, nur mit dem Unterschied, dass der hat oben noch so Ärmchen, wo die Kabel dranhängen, damit sie da sehr lange Kabel hinhängen können und du trotzdem überall ans Auto dann hinkommst, ohne dass diese fetten Kabel dann auf dem Boden lang geschleift werden müssen. Also es ist ein sehr schöner, also hardwaremäßig ein sehr schöner Hypercharger.
So. Spielt er auch so Scootermusik?
Das weiß ich nicht, das wäre eigentlich gut.
Wenn man sich mal den Hypercharger von innen anschaut, das ist so, die haben sich so ein bisschen Inspiration vom Supercharger genommen, wie sie so die Leistung über die zwei Hälften verteilen können und du kannst auch erst, wenn du erstmal mehr Säulen haben willst, aber weniger Geld ausgeben kannst, kannst du auch weniger von den Modulen reinstecken und das ist so relativ gut durchdacht. Ist so ein Österreich oder Italien Dingens und das ist so aus den Alpen. Und das ist einer von denen, die grundsätzlich nicht blöd sind.
Mhm. Genau, so das ist so das Bessere von dem Zeug. Also wenn du dir dazu im Vergleich so diese ollen Triple Charger anschaust, die überall stehen, noch die 50 kW Dinger, ist es einfach pur Bliss. So, dann fahre ich da also hin und dann schnappe ich mir meine ADAC-Ladekarte aus meinem Etui. Hab natürlich einen Ladefuchs vorgeschaut, welches die günstigste Karte ist und der sagte mir die ADAC-Karte Und die nächsten drei drüber hatte ich auch nicht. Und gehe also mit meiner Karte dahin, halte das Ding dahin und dann sagt der, Authentifizierung geht nicht, geh weg. Ich habe es noch 10-mal versucht, hat er auf jeden Fall immer gesagt, wollte die Karte auf jeden Fall nicht. Mache ich also die Mobility Plus App auf und surprise, ich habe ein neues Smartphone, war in der noch nicht eingeloggt, weil ich bisher noch nicht mit ENBW laden musste.
Ja, aber Moment mal, du bist ja beim ADAC, aber du benutzt die Mobility Plus App, um beim ENBW zu laden, aber du willst ja an das Ladenetz vom Hypercharger,
richtig,
von den Stadtwerken hier Bumsdorf.
Genau, ist doch ganz logisch. Ne? So, genau so ist es, weil wenn du bei der Agip tanken möchtest, dann musst du natürlich ja auch mit deiner Visa-Karte von Amazon bezahlen, damit du am Schluss das Öl von BP hast. Whatever. Na, also es ist natürlich völlig bescheuert. Also zur Erklärung, weil glücklicherweise das sicherlich viele Leute einfach auch nicht wissen, der DAC-Tarif wird zur Verfügung gestellt durch eine Kooperation von ENBW und dem ADAC. Also man bekommt als ADAC-Kunde oder Kundin einfach einen Sondertarif bei ENBW. Die App von ENBW heißt natürlich nicht ENBW, sondern Mobility Plus. Und
Wie heißt der Account, mit dem man sich bei ENBW Mobility Plus
My jetzt? Energy Key natürlich.
My Energy Key.
So, ganz logisch. Der Unterschied ist nur, du kannst dich mit dem My Energy Key Konto nicht im My Energy Key Login auf der ENBW Seite einloggen, weil dazu bräuchtest du einen Gas- oder Stromtarif bei ENBW. Das geht also nicht. Was natürlich auch sehr, sehr logisch ist. So, und dann zum Verständnis, ENBW macht Roaming bei Ladenetz und im Ladenetz, wo die ganzen Stadtwerke angeschlossen sind, steht natürlich der HPC der Stadtwerke Fürstenfeldbruck. Also ist völlig logisch, also das, ne? Der Flowchart dazu ist einfach klar. Das, denke ich, haben wir alle verstanden.
So, und jetzt fragt sich irgendjemand, wieso funktioniert das wohl nicht?
Hm? Ja, genau, wieso funktioniert das wohl nicht und warum kaufen sie sich alle einen Tesla? Weil die Frage gerade kam und nein, wir behalten den Tesla nicht, möchtest du deinen kaufen, dann sagst du Bescheid.
Mach dir gute Preis.
Ich mache inzwischen wirklich, ist es wirklich, inzwischen kriegst du einfach auch noch was, wenn du nimmst. So, also, dann ging das also nicht, habe mir gedacht, das ist ja aber auch kein Problem, ich habe ja diese App. Logge mich da also ein und wie schon vorhin gesagt, ich habe mir ein neues Telefon gekauft, da war ich noch nicht eingeloggt, mach das also auf, log mich ein, mein Schlüsselbund, mein Passwortmanager findet einen Login dazu, es gibt tatsächlich auch nicht mehr als diesen einen Login und dann logge ich mich also ein und dann sagt er, bitte vervollständigen Sie Ihr Konto und ich denke mir so, hä, was ist das denn jetzt hier? Und dann klicke ich da drauf, bitte wählen Sie einen Tarif aus. Und dann musst du irgendwie so den mit Grundgebühr oder den ohne Grundgebühr oder dieses oder jenes oder weiß ich nicht was. Und das so, hä, das macht alles überhaupt keinen Sinn und ich will doch jetzt keinen Tarif auswählen. Und dann versuche ich mich wieder auszuloggen, dann ging der Logout nicht, dann ging der Logout doch hin, dann wollte ich mich einloggen, wollte gucken, ob ich einen anderen Code habe und der macht natürlich OAuth. Das heißt, er reißt einen Browser auf, indem ich mich dann einloggen kann und dann gibt er den Token zurück. Nachteil ist, ich bin natürlich im Browser noch eingeloggt. Das heißt, ich gehe also in der App auf Einloggen, dann kommt der Login-Dialog nicht mehr, weil mein Energy Key ist ja schon eingeloggt, auch wenn ich es nicht forcieren kann auf der Seite, weil ich habe dann versucht, mich auf der Seite auszuloggen. Geht natürlich nicht. Völliger UX-Clusterfuck. Das heißt, ich habe dann gedacht, es muss ja einen anderen Account geben. Guck also dann in meinen Passwortmanager. Es gibt aber nur einen. Für ENBW und My Energy Key und alles ist alles immer derselbe Account. Dann denke ich, das kann doch alles nicht verdammt nochmal ernst sein. Euer Ernst sein. Versuch's dann nochmal und nochmal. Dann sehe ich oben, ich kann irgendwie zwischen irgendwie Profilen wechseln. Dann gibt's ein Profil, das heißt Tesla Model 3. Sagt, hä, das macht überhaupt keinen Sinn. Dann gibt's ein Profil, das heißt Hyundai. Das habe ich dann ausgewählt. In dem Profil, das Hyundai heißt, hätte ich einen Tarif auswählen müssen. Genauso wie beim anderen, was auch keinen Sinn gemacht hat. Da hätte ich dann irgendeinen Hyundai-Tarif nochmal auswählen können, das ist der Hyundai-Tarif, der dann irgendwie anfangs umsonst ist und dann irgendwann was kostet, aber teurer ist als der DAC-Tarif, nicht wirklich viel, hätte ich auch auswählen können. Ich hätte allerdings auch ein Zahlungsmittel hinterlegen müssen. Das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, weißt du was, da kann mir sicher jemand helfen und warum geht überhaupt meine Karte nicht und was ist denn hier los und warum kann ich nicht bezahlen? So, dann gehe ich also in dieser ENBW Mobility Plus App auf Hilfe und da hätte ich dann chatten oder eine E-Mail hätte ich schreiben können. Ich sage, ich brauche jetzt nicht eine E-Mail schreiben, ich habe jetzt ein Problem, ich möchte jetzt jemanden anrufen. Google also, was ist die korrekte Rufnummer, ruf da an und warte 16 Minuten in der Warteschleife. Das ist einfach 16 Minuten, da wäre der Akku einfach fast voll gewesen. Dann stehst du da und wartest und wartest und wartest. Und ich schlage mit dem Kopf immer so gegen diesen Alpitronic. Und irgendwann geht jemand hin und dann sage ich, wissen Sie, ich stehe hier an der Säule, ich möchte echt laden, aus irgendwelchen Gründen geht meine RFID-Karte nicht. Ja, meine App fragt mich plötzlich, ich möchte doch bitte Kontodaten hinterlegen, mein ADAC-Konto kann ich nicht auswählen, ich kann mir auch nicht von ADAC einen neuen Zugangscode geben lassen, weil mein ADAC-Konto sagt, naja, du hast aber dich doch schon in der Mobility Plus App angemeldet.
Ja, warte mal, bei wem hast du angerufen und wie hast du festgestellt, bei wem du anrufen möchtest?
Ich habe bei ENBW angerufen, weil die App zur Verfügung stellen. Später habe ich festgestellt, die Telefonnummer, die Support-Telefonnummer, die auf meiner RFID-Karte von ADAC steht, ist dieselbe wie von ENBW, von daher war es fein, aber ich habe natürlich bei ENBW angerufen, weil die sind ja diejenigen, in deren App ich das Zeug nicht auswählen kann. Das war wirklich so das einzige Logische für mich in diesem ganzen Shit, in dieser ganzen Shitshow. Und dann sagt sie, okay, Sie sind jetzt in der App. Ich so, ja, sind Sie da eingeloggt? Ich so, ja. Klicken Sie mal links oben drauf. Ich so, ja. Jetzt haben Sie da rechts oben, haben Sie so zwei Pfeile, wo Sie draufdrücken können. Ich so, dieses Profilwechselding. Ja, ganz genau, drücken Sie mal drauf. Und dann haben Sie da noch mehr als ein Profil. Ich so, ja. Da habe ich eins, das heißt Tesla Model 3 und eins, das heißt Hyundai. Aha, drücken Sie mal auf das zweite, das Tesla, wo Tesla Model 3 steht. In dem Moment, wo ich drauf drücke, lädt er Assets nach und alles wird ADAC gelb. Und sicherheitshalber hieß dieser Eintrag nicht ADAC, also zumindest nicht bis zu diesem Zeitpunkt. In diesem Moment, wo ich drauf gedrückt habe, änderte sich dieser Eintrag zu ADAC, hat ein ADAC-Logo bekommen und Tesla Model 3 ist klein drunter gewandert, weil das hinterlegte Fahrzeug war. Das hinterlegte Fahrzeug, da sich wiederum für Autocharge aktiviert hatte. Autocharge wiederum ist die ENBW-eigene Supercharger-Lösung, wo du an einer ENBW-Ladesäule, nicht an einer Roaming-Ladesäule wie diesem Hypercharger, aber an einer ENBW-Ladesäule einfach mein Fahrzeug anschließen kann. Er erkennt das Fahrzeug über den Handshake via CCS und sagt dann, den kenne ich ja, den kann ich einfach freischalten und nachher abrechnen, so wie das sein sollte. Genau, also
Letzteres funktioniert natürlich bei einer Handvoll von Autos. Das wird nämlich, ich glaube, über die MAC-Adresse des Netzwerkadapters da drin gelöst. Das funktioniert bei einer Handvoll von Autos zum Beispiel, aber nicht bei den VWs, weil die überlegen sich bei jedem Anstecken wegen der Datenschutz eine neue MAC-Adresse.
So natürlich. Wie iPhone. Sehr gut, einfach. Ne?
Der ganze Shit ist von A bis Z, könnte über Zertifikate durchverschlüsselt sein und signiert sein, dass sich die Autos und die Säulen erkennen. Macht halt keiner.
Also ist es nicht so, als müsste man das erst erfinden, sondern das ist in diesem Standard drin. Theoretisch könnte man das also einfach machen, tun sie aber nicht. Und man könnte ja jetzt denken, jetzt hat sie mir das gesagt, das ist ja super, dann ist ja die Geschichte an der Stelle zu Ende. Es tut mir leid, ich weiß, es ist schon 23 Uhr für alle Leute, die live zuhören, aber die Geschichte ist noch lange nicht zu Ende. Nämlich, jetzt hat sie mir das gesagt, dann habe ich das also freigeschalten, war ich sehr, sehr glücklich, habe ich mich entschuldigt, dass ich ein Vollidiot bin und ihr gesagt, dass wir sicherlich noch mal eine Stunde über die UX von dieser App reden könnte, aber dass sie da vermutlich die falsche Ansprechpartnerin ist, habe mich sehr bei ihr bedankt. Gehe also dann hin, wähle die Ladesäule aus, um dann festzustellen, dieser Alpitronic Charger hat zwei CCS, also das habe ich vorher schon festgestellt, dass der zwei CCS-Stecker hat. In dem Moment stelle ich aber fest, ich muss einen von den beiden auswählen. Diese Säule ist aber sehr clean. Die ist so clean, dass die Stecker keine Bezeichnung haben. Aha. Das heißt, ich musste jetzt also erstmal raten. Ich habe also den einen Stecker ausgewählt, habe gesagt starten. Natürlich den falschen ausgewählt, so wie das halt sein muss, den ich nicht vernünftig rüberziehen konnte. Habe dann also ohne ihn einzustecken die Ladung beendet, was vermutlich mein Fehler war. Und habe dann den anderen ausgewählt und habe gesagt, jetzt starten. Und im Vergleich zum anderen, der angefangen hat zu laden und aufs Auto gewartet hat, hat der andere sich nicht starten lassen. Denn dann wollte der nicht kommunizieren. Und dann stand ich da und hatte den richtigen Stecker in der Hand und wollte starten und das Ding war im Auto schon drin. Und der hat gesagt, ich kann nicht, die Säule will nicht mit mir reden, es ist alles furchtbar. Und dann habe ich die andere Säule, den anderen Stecker wieder probiert und dann ging es wieder. Und ging nicht und er wollte einfach nicht. Dann habe ich die App abgeschossen. Dann habe ich das nochmal gestartet, habe es nochmal versucht. Das ging einfach nicht. Ich war wütend. Ich habe sehr viel geweint. Inzwischen habe ich gefunden, wo ich meine RFID-Kartennummer in meinem Konto hinterlegen kann, was eigentlich schon mal so war. Habe diese wieder hinterlegt, habe mir gedacht, hältst du einfach mal die Karte hin. Hat diese Ding gesagt, geh weg, kenne ich nicht, habe ich noch nicht gesehen, weil wahrscheinlich erst heute Nacht ein Fax verschickt wird, wo die ID-Nummer von dem Ding drinsteht und dann bei EnBW das jemand in irgendeine Datenbank eintippt, die dann in Hubject über whatever. Ne? Ende vom Lied ist, ich habe einfach sehr, sehr oft auf bitte jetzt den Ladevorgang starten gedrückt und irgendwann hat das Ding gesagt, okay, klick, klack und dann hat das Ding angefangen zu laden und natürlich auch sofort mit 140 Kilowatt den Akku voll gepresst. Als es dann mal lief, ging es gut. Da habe ich mir gedacht, weißt du was, aus dem Auto-Charge, ich könnte jetzt ein anderes Auto hinterlegen, weil da ist jetzt Model 3 noch hinterlegt. Das ist ja Quatsch. Wähle also ein anderes Auto aus, gehe durch ein, oben ist ein Suchfeld. Du drückst auf das Suchfeld und ich will Hyundai eingeben, drückst auf das Suchfeld, dann geht so ein Pop-up auf, wo dann die Liste von allen Autoherstellern kommt, wo du durchscrollen musst, die so langsam die Assets der Logos der Autohersteller nachlädt. Dann wählst du Hyundai aus. Ich hätte einfach Ioniq eingeben können und ich hätte 5 Autos bekommen. Also nein, ich hätte 20 Autos bekommen, weil der listet dir natürlich den Ioniq, also den ersten Ioniq, den zweiten Ioniq, dann irgendwie nochmal einen Ioniq, dann den Ioniq 5, den Ioniq 5 Project 45, dann den Ioniq 5 Rear-Wheel Drive, dann den Ioniq 2021 bis 2022, dann den Ioniq 5, wirklich jede Variante von Ioniq 5, wo ich dann, den ich ausgewählt habe, ist nicht der richtige, weil ich habe Model Year 2023, ich kann aber nur 2022 auswählen, es spielt aber keine Rolle, weil am Schluss ist der Akku, hat die richtige Größe, den ich vermutlich, und ich habe All-Wheel Drive auswählen können, ich habe also einen Ioniq ausgewählt, bin also durch diesen ganzen Shitshow durchgegangen, dann sagt er mir, ey, du kannst ja übrigens kein anderes Auto auswählen, weil du hast ja schon ein Auto in Auto-Charge aktiviert, das musst du erstmal entfernen. Was ich ja jetzt erwarten würde, ist, dass eine UX-Person sich gedacht hat, okay, wenn der so weit ist, das also ausgewählt hat, möchte der vermutlich dieses Auto hinterlegen. Jetzt geht es ja nicht, weil da ist schon was bei Auto-Charge. Wir werden ihm also was um die Ohren hauen und sagen, ich kann das nicht einfach so entfernen, hinzufügen, weil du hast was bei Auto-Charge. Dann wäre die korrekte Option, entweder zu sagen, okay, abbrechen oder entferne mir das andere Auto und übernehme dieses Auto. Diesen dritten Knopf haben sie sich halt gespart. Du kannst also nur okay sagen. Sie haben sich einfach jeden anderen Knopf gespart, um dann die Auto-Charge-Option zu suchen in der verdammten App, um dann wiederum das Auto zu entfernen. Dann sagt ihr, bist du sicher? Und um dann diesen ganzen verdammten Auto-Auswähl-Scheiß-Tanz nochmal von vorne zu starten. Glücklicherweise hatte ich ja Zeit, weil sich dieser dumme Akku voll gesaugt hat erstmal noch. Das heißt, ich habe dann das Auto neu hinzufügen wollen, dass er mir gesagt hat, das geht jetzt aber nicht. Du musst schon an der EnBW-Säule hängen, damit wir das jetzt hinzufügen können. Das war der Moment, wo mir eingefallen ist, ich wollte noch was arbeiten. Habe einfach dann gearbeitet, weil ich einfach so einen Hass auf diesen ganzen Scheiß hatte. Am Schluss habe ich also 20 Minuten gebraucht, um überhaupt die Ladung zu starten und um dann noch mal eine halbe Stunde zu laden. Dann hatten wir auch genug Saft im Akku. Also insgesamt war das schon okay. Aber das sind natürlich die Stories, weswegen Günther und Dieter und Gisela, die sich beim Zucchini einkaufen im Lidl mit ihren WhatsApp-Klingeltönen gegenseitig Kirre machen, warum die sich kein E-Auto kaufen bei einer Tankstelle, da musst du nicht 20 Minuten warten. Gut, es sei denn, es ist eine Riesenschlange und whatever. Aber ja.
Also ich habe dieses EnBW ADAC, wie heißt das, My Energy Key, habe ich in Österreich stehend mal durchgespielt. Mhm. Und ich hatte, die haben irgendwann E-Mails geschickt, so, hey, du musst My Energy, also das war vorher ein EnBW-Account oder so. Mhm. Ja? Und dann haben sie irgendwann E-Mails geschickt, du musst jetzt umziehen auf My Energy Key. Habe ich nie gemacht, weil es mir egal war. Das kann ich ja schnell an der Säule machen. Oder, richtig? Nein, kann ich nicht. Weil dieser Link in dieser E-Mail, wo ich den Account hätte umziehen können, der war natürlich nicht mehr gültig. Der geht auf eine Website, die es nicht mehr gibt.
Ja. Irgendwie auch der Link auch aus, weil es gibt diesen Migrationspfad, der ist auch noch an einer Login-Stelle in der EnBW-App hinterlegt, wo du sagst, oh, du hast noch kein My Energy Key-Konto, sondern ein altes, dann ziehst doch um, dann drückst du da drauf, dann kommt eine 404er-Seite. Wahrscheinlich dieselbe, die du siehst, wenn du auf deinen Link drückst. Also Das haben sie einfach, da hat einfach niemand drüber nachgedacht. Also Grüße gehen raus, wenn da jemand von euch da draußen bei ENBW arbeitet, schickt ihnen mal dieses Segment. Ich biete Beratung an, sie ist sehr, sehr teuer.
Naja, und ich war in Österreich und ich war darauf angewiesen, dann nach Italien weiterfahren zu können. Und da ist ja der Berg in der Mitte. Deswegen muss man da. Und ich wollte also intensiv an diesem Supermarktparkplatz irgendwie laden. Und da kam erstens dazu, dass meine ADAC RFID-Karte, die hat sich dadurch auch mit deaktiviert. Die hat dann nicht mehr mitgespielt, weil ich habe ja diesen Account nicht umgezogen. Mhm. Ich habe ja vorab schon mitgedacht und habe mir deine ADAC-Karte auch mitgenommen.
Smart.
Die hat auch nicht funktioniert.
Ja.
Dann habe ich dich gefragt nach deinem MyEnergyKey-Passwort, habe mich mit meiner App in deinen Account eingeloggt und der hat dann an der dritten Säule funktioniert, weil bei den Säulen waren auch noch zwei kaputt. Und das muss man dann erstmal rausfinden, welche jetzt irgendwie funktionieren und welche nicht. Dann parkst du ein bisschen um und die Dieter und Günther sitzen daneben und lachen und fressen ihre Leberkässemmeln da auf dem Parkplatz. Und nachdem man einen neuen Aktivierungscode vom ADAC offensichtlich nur am Telefon bekommt, dienstags von 11 bis 13 Uhr, benutze ich jetzt einfach weiter deinen ADAC-Account.
Ja, ich habe auch übrigens alle anderen Profile gelöscht, um das zu Bescheid, weil es gibt nur noch dieses ADAC-Profil. Ach, es ist einfach sehr, sehr gut.
Ja, und Hörer Martin, der hat gerade, der hat die Transition hat er schon gemacht und der hat jetzt das Elektroauto. Und der muss aber öfters mal, hat er geschrieben neulich, beim Geschäftstermin pünktlich auftauchen. Mm. Und dann kommt er an so eine Säule, wo drei Säulen sind und zwei sind kaputt und an der dritten steht einer, der sein Auto jetzt auf 100,0% voll machen muss. Mm. Und dann kommt er halt nicht pünktlich an. Und ja, deswegen kauft er sich als nächstes wieder einen schönen Diesel.
Da, Martin, hör mal.
Hör mal, ja, aber es ist, ja, aber, weißt du, ich verstehe es ja.
Einfach früher losfahren. Einfach früher losfahren. Das ist ja alles überhaupt kein Problem. Ja, es ist leider immer noch so ein bisschen eine Shitshow. Also das Schöne an der Sache ist, dass wir inzwischen ja die Option, zumindest in Deutschland und in vielen anderen Ländern ja auch haben, zu sagen, ich fahre einen Supercharger und lade da meine Karre auf, weil die funktionieren einfach.
Und wenn sie nicht funktionieren, steht das in der App.
Genau. Das ist einfach sehr, sehr, sehr gut. Und so sollte das einfach immer sein.
In Berlin habe ich auch, es gibt ja so ein paar Apps, die auch so von Säulen Status anzeigen würden. Und die tun das dann auch. Und in Berlin habe ich das gemacht und habe mal so zum Spaß in der Stadt nach Säulen gesucht, die einen Status haben, damit ich vorher sehen kann, ob die belegt sind oder nicht. Und die eine Säule, die ich dort in der App gefunden habe, die als frei angegeben war, die hat in Realität einfach nicht existiert.
Das ist
die
gut.
War da einfach nicht. Die war da vor ein paar Jahren, die habe ich schon mal benutzt.
Aber sie war auch nicht belegt.
Sie war auch nicht belegt, insofern hatte die App recht. Und die zweite, die war als frei markiert, war aber belegt.
Hm. Top.
Dann habe ich nicht geladen.
Ja, es ist einfach sehr schön.
Ja, also das ist schwierig. Und die Vereinfachung durch Zahlterminals an den Säulen, die wurde jetzt um ein Jahr rausgeschoben. Das wird für neu aufgestellte Säulen ab Ende 24 dann Pflicht.
Mhm.
Und in der Zwischenzeit werden noch weitere ohnehin gestellt und das ist gar nicht so geil.
Ja, aber du siehst aber halt, dass es auch geht. Also hier, selbst Tesla stand jetzt die neuen V4 Supercharger mit einem Payment Terminal da irgendwo hin. Mhm. Also wenn man das will, geht es halt. Aber wenn die Leute wollen halt nicht. Also was die Leute, die Firmen wollen halt nicht.
Ja, nun gut. Es ist ein bisschen schade.
Ja.
Witzunser kommt heute auch mit freundlicher Unterstützung von Steuerbot. Bei Steuerbot, da kommen zwei Sachen zusammen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Nämlich die Steuererklärung und Spaß. Ihr klickt nämlich einfach einen Chatbot durch, der euch alle wichtigen Infos abfragt, ob ihr angestellt seid oder in Rente oder noch an der Uni oder verheiratet oder nicht. Sogar mit Emojis, ne? Coole Sonnenbrille für ledig und Diamantenring für verheiratet. Ihr könnt eure Daten auch vom Finanzamt abrufen, wenn ihr möchtet. Und die wichtigsten Daten, zum Beispiel von der Lohnsteuerbescheinigung, die werden dann schon vorausgefüllt. Das dauert alles nur 20 Minuten und der Steuerbot, der rechnet automatisch immer mit, wie die Rückerstattung aussehen wird. Im Schnitt sind es bei den Leuten, die eine Rückzahlung bekommen, 1072 Euro. Der Steuerbot, der ist auch für absolute Nullchecker geeignet. Ne? Es gibt immer eine Hilfe in der App oder ihr schreibt im Support. Der antwortet immer garantiert in 24 Stunden. Nur wenn euer Fall ein bisschen komplizierter liegt, also wenn ihr selbstständig seid oder wenn ihr Mieteinnahmen habt, dann geht's leider noch nicht. Für alle anderen, das läuft dann über die offizielle Elster-Schnittstelle, direkt über die App oder im Browser, ohne Papierformulare, ohne Faxe. Und wenn ihr nur eine kleine Rückerstattung erwarten könnt, unter 100 Euro und nicht zur Abgabe verpflichtet seid, dann ist der Steuerbot sogar gratis für euch. Wenn es mehr zurückgibt oder wenn ihr verpflichtet seid, eine Steuererklärung abzugeben, dann kostet es 29,95 und mit unserem Code BITS und so bekommt ihr nochmal 10 Euro Rabatt auf eure erste Steuererklärung. Und ihr könnt natürlich diese Kosten auch von der Steuer absetzen im nächsten Jahr. Der Steuerbot, der merkt sich das und trägt es dann im nächsten Jahr automatisch ein. Das ist ein kleines Team, 18 Leute in Stuttgart, die seit 2017 dran arbeiten, mehr soziale Gerechtigkeit ins deutsche Steuersystem zu bringen. Weil je kleiner die Hürde ist, sich seine Rückzahlung zu holen, desto mehr wird es auch wirklich gemacht. Die haben schon über 300 Millionen Euro an ihre User zurückgeführt. Also, eure erste Steuererklärung bekommt ihr gratis oder für 19,95 mit dem Code BITS und so. Link in den Shownotes oder geht auf steuerbot.com und benutzt den Code BITS und so für eine Steuererklärung mit Spaß. Vielen Dank an Steuerbot für die Unterstützung. Machen wir noch ein bisschen Picks. Ja, ja, ja. Ein kleines bisschen. Ich wollte eine Kategorie von App picken und ihr könnt euch zu Hause jetzt dann aussuchen, welche genau für euch richtig ist. Es gibt nämlich in iOS so eine Call-Blocking-API und viele Apps hängen sich da rein und blocken für euch Calls. Und das ist sehr praktisch möglicherweise, weil in den USA gibt es auch so Datenbanken mit so Spam-Callern und solche Sachen. Die gibt es hier so erstmal nicht. Und alle Apps, die es so gibt, sind alle ein bisschen furchtbar. Und manche könnten für euch funktionieren und manche vielleicht auch nicht. Und manche haben ein komisches Abo-Modell und manche wissen nicht, dass Telefonnummern international anders funktionieren als in den USA.
Mhm. Ja, ja.
BD ist ja gar nicht was, neunstellig oder was auch immer das ist. Ja. Und dann geht's nicht. Aber es hat jemand auf Mastodon gefragt, so er möchte alle Anrufe aus China, glaube ich, blocken. Der wird aus China Spam gecallt.
Handsome Boy.
Und er ist nicht rangegangen. Er weiß, glaube ich, nicht, was das Anliegen war. Aber es gibt eine Handvoll von solchen Apps, die Calls blocken können und theoretisch sind die auch in der Lage, so ganze große Ranges zu blocken. Da habe ich eine runtergeladen, die heißt Simple Call Blocker und die gibt, eigentlich hätte die eine Option, eine Phone Number Range zu blocken. Also wenn du zum Beispiel alle Nummern aus Deutschland blocken wolltest, dann gibst du einen von +49 000000 bis +49 999999. Und dann sagt diese App, nee, kann ich nicht, weil die ist zum Beispiel schlecht.
Okay.
Aber grundsätzlich ist es vorgesehen, dass du also so einen ganzen Nummernblock wegblockst. Also vielleicht kannst du auch für Deutschland, wenn jetzt das irgendwie aus NRW kommt, kannst du alles von +49 200000 bis +49 299999 wegblocken. Vielleicht geht das. Manche Apps stellen sich da sehr blöde an, aber wenn ihr gerade so ein Spam-Problem habt, wo ihr einen ganzen Block wegblocken wollt, dann ist es eigentlich im System vorgesehen. Ich habe jetzt noch keine App gefunden, die ganze Länder einfach so wegblocken kann, die ganze Range, wenn ihr nur Spam aus Brasilien bekommt oder so. Mhm. Weiß ich nicht, aber grundsätzlich ist es vorgesehen. Ich weiß nicht, wie es beim Android ist. Das ist sicherlich auch, dass sich da Apps in den Call-Prozess reinhängen können.
Ja, also ich meine, das macht Android ja per Default, das sei denn, du hast irgendeine kaputte Variante davon, aber so Stock Android macht das per Default, dass sie die Nummer erstmal gegen Google wirft und Google ja relativ gut schon ist, dir erstmal zu sagen, wer ruft denn da an und ist es vermutlich Shit? Aber du kannst natürlich das an der Stelle genauso machen. Also ich habe mich da jetzt um keinerlei Callblocker gekümmert, weil das System das ja schon sehr, sehr gut macht. Und ich bekomme inzwischen bei eingehenden Anrufen die Information, dass ich diesen Call jetzt screenen könnte. Über den Google Assistant habe ich noch nie gemacht, weil ich so selten Anrufe kriege, die ich dann auch nicht annehmen will. Aber theoretisch könnte ich das jetzt auch noch machen. Und ich glaube, das ist schon insgesamt ganz schön hilfreich, wenn man ab und zu mal Anrufe bekommt, die man eigentlich gar nicht bekommen möchte.
Ist bei mir sehr selten, dass da mal was reinkommt und dann kann ich eigentlich relativ flott auflegen. Aber ich hätte trotzdem gerne das Feature von iOS 17, dass das dann auch vorher gescreent wird und dass da rangegangen wird und sowas. Und meistens weiß ich schon, wenn jetzt irgendwie, weiß nicht, wenn jemand aus Hamburg anruft, wer das sein könnte oder so. Meistens. Meistens auch nicht. Aber Call-Blocking ist wahrscheinlich das Beste. Man kann ja auch sagen, so alle unbekannten Nummern abweisen, dann hat man auch mehr Ruhe. Ist auch okay.
Ja.
Außer es ist halt dann, das wäre das Problem, dann ist es die Autowerkstatt.
Und ja, es kommt immer mal wieder, dass irgendwelche unbekannten Nummern anrufen, die dann tatsächlich leider relevant sind.
Ja. Aber kriegst du die dann, wenn du die, ich weiß nicht, wie es in iOS 17 ist, wenn du sagst, alle unbekannten blocken, werden die dann trotzdem in das Screening reingeschickt und transkribiert?
Puh, keine Ahnung.
weiß ich nicht. Aber zum Beispiel, es geht ja auch andersrum, dass Google eben bei Läden anruft. Das haben wir vor einer Weile mal auf einer I.O. gesehen, dass Google bei Läden anruft und die Läden fragt, ob ihre Öffnungszeiten noch stimmen. Und das habe ich jetzt zum ersten Mal neulich in Deutschland gesehen. In einem Google Maps-Eintrag stand dabei, hier Öffnungszeiten so und so, bestätigt durch den Laden durch automatischen Anruf vor 4 Tagen oder so. Dann ruft halt der Google-Bot bei dem Shop an und dann geht ja jemand ran und dann sagt, ich weiß nicht, was der Google sagt, so ey,
wann hast Servus, du offen? Ich bin der Google. Hast du eigentlich offen? Ja, weiß gar nicht, ob die sich dann auch als der Herr Google melden oder nicht.
Ja. Ja, ich denke schon, ja. Der Martin schreibt, er möchte nach einer Schlucht in Tirol ziehen. Da brauchst du ja Satellitennotruf. Da brauchst du keine Charger, sondern.
Ja, das. Ja, aber auf der anderen Seite, das stimmt, ist ja überhaupt kein Problem, dass das alles AC-Steckdosen sind an der Pension Hinterhuber. Weil in der Regel hast du in der Schlucht in Tirol, da hast du der Ruhr, da stellst du das Auto am Abend hin, dann nuckelt sich das über die Nacht voll und du fährst ja auch nicht jeden Tag über so einen Pass rüber. Sitzt ja dann da und dann schaust du auf die Berge, dann fährst du mal auf die Berge hinauf, aber vielleicht mit dem Radl und dann fährst du wieder runter und da hast du die Zeit. Das ist ja das Schöne in Tirol, da gehen die Uhren ja noch anders.
Und die Firma, die diese Charger baut, ist nicht weit weg.
Ja, genau. Und die Schlucht hat Glasfaser, sagt er. Also, du brauchst ja eh nicht raus.
Ja, bestens. Dann bleibst du da, kaufst du gar kein Auto.
Eben.
Besser.
Genau.
Gut. Ja, Basti, Pick, was hast du?
So, ich komme einem Wunsch nach aus dem Live-Chat, der hier heute mit dem wir gebeten haben, Themenvorschläge einzukippen. Da waren sie nicht besonders gut darin. Also es ging teilweise um Essen und um alles Mögliche. Aber jemand schrieb, hab eine Frage, weil ich das in Audiodump immer so klasse finde. Welche Podcasts hört ihr selber? Oder in welchem Podcast wart ihr schon mal zu Gast? Also zweites, in Audiodump war ich schon mal zu Gast zum Beispiel. Welche Podcasts hört ihr selber? Ich kann Audiodump auf keinen Fall empfehlen. Schrecklich, alles furchtbar. Malik, nicht mehr alle Tassen im Schrank. Grüße gehen raus. Nein, aber was ich empfehlen möchte, ist ein Podcast, über den wir auch schon ein, zwei Mal gesprochen haben, dessen Wahrnehmung sich aber in meinen Ohren diese Woche komplett auf den Kopf gestellt hat. Und zwar spreche ich von Arnold's Pump Club. Und wir reden natürlich von niemand anders als Arnold Schwarzenegger, unser aller Held und Vorbild, aus vielen Gründen, den ich insgesamt einfach eine gute Person finde, der sicherlich auch seine Ecken und Kanten hat, literally, aber ein guter Typ ist. Insgesamt, und er macht einen täglichen Podcast und da geht es halt um alles Mögliche. Es geht um Fitness-Advice, es geht um Lebens-Advice, es geht um Gesundheit, es geht irgendwie, also wirklich das komplette Spektrum von allem deckt der gute Mann ab. Und ich dachte mir, ich finde das echt beeindruckend, wie viel Podcast man aufnehmen kann und jedes Mal zum Beispiel das Intro ist grundsätzlich immer dasselbe, aber es ist nicht das Intro, was er heute aufnimmt und morgen und übermorgen und überübermorgen wieder reinschneidet, sondern es ist jedes Mal offensichtlich ein anderes. Ich dachte mir, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und dann sagt er ja jedes Mal zur Begrüßung, I'm harnessing the power of machines to bring you this whatever, bla. Und auf der Seite steht auch, Arnold's Pump Club is a daily podcast by Arnold Schwarzenegger. Thanks to a helpful machine he trained, Arnold shares 3 tips from his daily newsletter each day. Und ich, großer Fan von diesem Podcast und ich höre den. Und dann sagt mir Freund Arne die Woche, du weißt schon, dass der von einem AI-Model eingesprochen wird, dieser Podcast. Und ich so, really? Was? Willst du mich verarschen?
Und weißt du, was ich das gehört habe? Hier in der Sendung habe ich es gehört.
Ah, das habe ich in der Sendung hier nicht gehört. Und der völlig, völlig mindblown an der Stelle. Und jetzt hört man es auch, wenn man es will. Aber es ist trotzdem weiterhin ein sehr, sehr guter Podcast. Und einfach die Podcast-Variante eines Newsletters von ihm eingesprochen. Und wenn du es, also ich habe es nicht gemerkt, als ich bis zu dem Moment, wo ich es wusste. Und das ist einfach für mich, ich finde das sensationell. Es ist weiterhin ein sehr, sehr guter Podcast, den ich allen da draußen empfehlen kann. Und ich finde es beeindruckend, wie gut wir diese verdammten AI-Geschichten hinbekommen haben, dass sie einfach so tun, als wären sie eine andere Person. Es ist gleichzeitig auch völlig erschreckend. Aber an der Stelle finde ich es einfach sehr gut.
Also die ersten paar Folgen, wo ich mal reingehört habe, hat sich das so angehört, als wäre das Training auch so mit einem bisschen schrottigen Mikro gemacht gewesen. Und die AI hat auch so dieses schrottige Mikro, immer so ein bisschen sehr poppiges Audio und so. Aber dadurch klingt es halt vielleicht auch echter. Ich weiß
vielleicht.
Nicht.
Ja? Vielleicht ist das die geheime Soße darin. Aber ja, insgesamt völlig wild.
Ja, also er pimpt das den Pump Club immer sehr intensiv auf seinem Twitter. Und da gibt es eine App, hast du die, ist das eine App oder ist das eine Web-App?
Ja, ist eine
Was
App.
Ist das?
Genau, das ist eine App, du kannst diese App, die Pump Club App runterladen, habe ich nie gemacht.
Make your future self proud. Ja. Dann kannst du irgendwie pumpen und Workouts reintun.
Ja.
Sync die mit Strava, weil dann ist Leo sofort
dann
dabei.
Dann ist Leo natürlich sofort dabei, ich vermute. Er lädt sie jetzt gerade runter, wenn er es nicht schon gemacht hat. Genau.
Ja. Dann habe ich da noch einen kleinen Anschlusspick. Das tut aber weh.
Oh je.
In den Augen und in den Ohren. Es gibt nämlich einen Herrn Brian Monarch. Und der hat sich gedacht, wer ist der beste Schauspieler? Der Arnold. Ja?
Mhm.
Und in welchen Filmen sollte der Arnold sein? In allen.
Ja, korrekt.
Und der hat sich genommen, den Arnold in eine AI reingesteckt, in einen Deepfake. Und dann hat er noch zusätzlich jemanden, der die Stimme relativ gut nachmachen kann oder eine AI, die ganz gut das nachmachen kann. Und der hat sehr, sehr viele Videos, wo er Arnold in andere Filme reingefaked hat.
Mhm, sehr gut.
Und wo er auch oft singt.
Geil.
Und das ist richtig, richtig, richtig gut und schlimm und furchtbar und widerlich und super gleichzeitig.
Okay.
Und es sind sehr, sehr viele Videos, wo er irgendwie Arnold irgendwo reingeklebt hat, in alle möglichen, also statt Sylvester Stallone und irgendwie statt in Spider-Man. Ja, und überall der Arnold.
Ja. Klingt nach einem guten Konzept, finde ich persönlich.
Ja, das könnt ihr mal anklicken, aber bitte, also wenn ihr irgendwie so leicht, weiß nicht, bisschen labil seid oder so, nicht, weil das macht einen echt fertig.
Sehr gut. Sehr gut.
Ja. Oder sie singt halt furchtbar schief und schlecht und das ist, der hat auch noch mehr solche Videos, wo er irgendwie Arnie auf Elaine in Seinfeld draufgeklebt hat und Al Pacino auf Kramer.
Okay.
Und Elaine als Schwarzenegger, mit den Haaren von Elaine, aber Schwarzeneggers Gesicht.
Okay, ja, okay.
Ja, okay.
Okay.
Gut, gut, gut. Na dann, heute kurz und schmerzlos, wir verabschieden alle in den Urlaub oder in weiß nicht was oder wegfahren oder.
Ja, ich verabschiede mich in den Urlaub. Mal gucken, wie das mit dem Netz ist. Dort und wie das mit den, ich habe keinen Rechner dabei, sondern nur ein iPad, das ist ja quasi ein Computer, ein vollständiger. Mal gucken, wie das zur nächsten Sendung wird.
Das ist auf der iPad-Seite relativ easy, das Problem entsteht hier im Studio.
Ja, schauen wir mal, gucken wir mal, wie das dann wird.
Jo, danke sehr, guten Abend, auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.